kannst ein Turnier mit einer deutschen Nationalmannschaft immer gewinnen, auch mit dieser Nationalmannschaft. Und wenn ich das vergleiche mit Spanien, mit Frankreich, mit England, da komme ich auch in der ersten Formation bei 9 bis 10 Weltklasse-Spielern. Argentinien habe ich jetzt noch gar nicht mal genannt, die gerade im Moment diesen Lauf haben, die gewinnen einfach jedes Turnier und jedes Spiel. Also das ist schon ein Unterschied.
Also wie geht's aus? Meisterschaftskampf neu ausgerufen oder klare Vorentscheidung in der Meisterschaft?
Bayern wird Meister und Dortmund wird Zweiter. Bayern hat einen Umsatz von 1 Milliarde, Dortmund noch nicht mal 500 Millionen. Die Bundesliga ist in der Spitze finanziell so unausgeglichen wie keine andere Liga in Europa. Die Bayern werden in den nächsten 20 Jahren 21 Mal Meister. Das ist stinklangweilig. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Dortmund ist aber sehr stabil unter Kovac geworden. Ich glaube, es gibt einen Bayern-Sieg. Ich denke mal so 3-1, 3-2.
Ja, hi liebe Leute, zur heiß ersehnten Fußballfolge von Sportinho Plus 1 und ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn es heute nicht zur Sache geht, denn hier ist unser heutiger Gast und Experte wäre wirklich eine massive Untertreibung. Der Hans Dampf in allen Fußballgassen, unter anderem bei Sky, Magenta, Sport und RTL im Einsatz, ein wandelnder Fußballalmanach und die personifizierte Messlatte in Sachen Klartext. Herzlich willkommen, Thomas Wagner. Vielen Dank für deine kostbare Zeit. Freut mich sehr, dass du heute hier bist.
Also nach dem Empfang würde ich sagen, ich trinke meinen Espresso noch und dann gehe ich wieder, weil besser kann es nicht mehr werden. Moin, moin.
Moin. Ja, wir haben viel auf dem Zettel heute, werden alles zum Zustand und der Leistungsfähigkeit der deutschen Fußballnationalmannschaft aufrollen, einen Blick auf die Bundesliga und vor allen Dingen ihre Top-Talente werfen. Und wenn wir noch Zeit haben, eine kurze Zwischenbilanz oder vielleicht eher eine kleine Prognose abgeben zu den deutschen Vertretern in der Champions League. Bevor wir reinstarten, Thomas, ich glaube, du hast mehr Podcast und Sendungen als Bruno Labbadia jemals Bundesliga-Station hatte. Wo erwischen wir dich gerade? Auf welcher Mission oder vor welcher Fußballmission am Mikro?
Also hallo nochmal und da ich Bruno Labbadia sehr schätze, A als Trainer, B als Mensch, habe auch früher mit ihm bei Sky damals fast noch Premiere zusammengearbeitet. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen on vogue, über Bruno Labbadia auch mal ein Witzchen zu machen oder sowas. Aber er hat ja viele dieser Vereine auch gerettet und nach Europa geführt.
Also kurze Anekdote von meiner Seite, damit das hier nicht in den falschen Hals kommt. Bruno Labbadia war der Grund dafür, dass ich einmal in meinem Leben ein sozusagen Banner kreiert habe aus einem Bettlaken zu einem Länderspiel in Düsseldorf mit Bruno Nationale. Also die Nationalmannschaftskarriere war ja nicht allzu lang. Aber
2 Jahre Länderspiele, glaube ich.
Im Gespann mit Toni Polster und ich als Köln-Fan, ich liebe Bruno Labbadia und seine
mit
Säge.
Mit Stefan Kunz beim FCK. Also wie gesagt, Bruno Labbadia als Spieler und als Trainer eine tolle Karriere gemacht. Ja, wo erwischst du mich? Tatsächlich in Köln, da wo ich wohne. Wochenende, Moderation, Sky, Südwestderby, KSC, FCK. Freue ich mich richtig drauf. Das war ja früher mal sogar ein Spitzenspiel in der Bundesliga. Ja. Dann bin ich abends zu Gast, weil wir von RTL Octagon in der Köln Arena übertragen. Sonntag für Magenta.
Du bist nicht im Ring, nehme ich an.
Nee, ich bin nicht im Ring. Ich sitze mit guten Plätzen, wie ich gehört habe, in der Nähe. Dann Sonntag Grünwalder Straße 60 gegen Duisburg für Magenta. Montag Glanzparade mit Frank Buschmann bei Sky. Also ein ganz normales Wochenende.
Ja, der ganz normale Wahnsinn. Ja gut, dann würde ich sagen, aus aktuellem Anlass der WM-Quali starten wir direkt mal mit der Nationalmannschaft. Da gibt's 9 Monate und 6 Länderspiele vor der WM reichlich zu besprechen, wie ich finde. Also die Nagelsmannsche Achterbahnfahrt seit Amtsantritt, also sportlich wie auch, glaube ich, medial. Kaderstärke, Kaderzusammensetzung, Rotation, Trainervertrauen, Teamatmosphäre, Mentalitätsfrage und vieles mehr. Und natürlich das Nordirland-Spiel. Wie hast du das gesehen und wie fällt dein Fazit zum Spiel aus?
Gut, ich würde die beiden Spiele natürlich ein bisschen im Doppelpack werten. Und du hast eins gesagt, es ist seit Julian Nagelsmann angetreten ist schon eine gewisse Berg- und Talfahrt mit einer gewissen Substanz, aber mit einem Fehlen an absoluter Klasse, so würde ich es mal vielleicht am Anfang zusammenfassen. Und ich finde, man sieht ihm das persönlich auch sehr, sehr gut an. Er wirkte in diesen Lehrgängen sehr schmallippig, auch sehr schnell angefasst. Ich glaube, die Kritik nach dem Slowakei-Länderspiel hat ihn schon auch persönlich ein bisschen getroffen. Und wenn man sich die Zeit anguckt, ich glaube, er ist jetzt 2 Jahre Bundestrainer. Am Anfang ging es nur um sein Hemd in Nordamerika. Dann hat er damals viel versucht. Er hat Kai Havertz, glaube ich, linken Verteidiger spielen lassen in Berlin gegen die Türkei. Wir haben gegen die Türken und gegen die Österreicher 2 ganz schlimme Schlappen bekommen. Er hat dann umgestellt, hat nur noch auf Rollenverteilung gesetzt, auf ein klares Profil, auf die Euphorie bei der Heim-EM. Das ist in großen Teilen aufgegangen. Am Ende hat es sich ja so verdichtet, dass man eigentlich gesagt hat, okay, nur Cucurella hat verhindert, dass wir Europameister wurden. Was aber auch ein bisschen verdeckt, dass wir, finde ich, Phasen hatten gegen die Schweiz, gegen Ungarn und vor allen Dingen in Dänemark, wo wir auch eine Menge Glück hatten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir die beste Mannschaft dieses Turniers waren, obwohl wir eigentlich eine echt gute Rolle gespielt haben. Und danach hat er gesagt, wir wollen Weltmeister werden. Damit kann ich mich eigentlich identifizieren, weil wir beide kommen ja noch aus einer Zeit, als Jürgen Klinsmann den Spruch geprägt hat, wenn ein deutscher Nationaltrainer nicht ins Halbfinale eines Turniers kommt, dann muss er zurücktreten. Ja. Sind sie ja auch, Helmut Schön und Berti Vogts zum Beispiel. Und von dieser Klasse sind wir natürlich schon, finde ich, eine ganze Strecke von entfernt. Und dieses Mal hat er, und das finde ich richtig, die Basics wieder betont. Ich sage aber auch ganz klar, ich kann wenig damit anfangen, wenn der Bundestrainer sagt und auch seine Spieler mantramäßig, ja, in Deutschland wird ja alles immer so schnell kritisiert, wir sind immer so kritisch. Wir sind neben Brasilien, Italien und Argentinien die Fußballmacht auf der Welt, seit es diese Turniere gibt. Und ich denke, man darf nach einem 0-2 in der Slowakei, darf man schon auch klar Kritik üben. Und man muss ein 4-0 gegen Luxemburg, die ab der 20. Minute zu 10 spielen, auch nicht feiern, als wenn wir jetzt Weltmeister geworden sind. Also da wundere ich mich dann immer ein bisschen, dass das ganze Land daran teilnimmt. Und man darf ja um Gottes Willen nichts sagen, weil wir sind ja die kritischen Deutschen. Das ist mir zu einfach.
Ja, das sehe ich übrigens genauso. Ich glaube, eine sachliche Kritik muss möglich sein, ohne dass dann irgendwie der nächste Shitstorm durch Deutschland rollt. Und wir blicken gleich nochmal sehr kritisch auf ein paar Dinge, die ich unbedingt ansprechen möchte. Aber vorher vielleicht nochmal ein kurzes Plädoyer für Nagelsmann, bevor wir da kritisch drauf gucken. Du hast es gesagt, wenn man sich jetzt nochmal so die Zeitrevue passieren lässt, ne? Zäher Auftakt in den Länderspielen 2023, Türkei, Österreich. Dann, ich würde sagen, so eine Wiedererweckung der Nationalmannschaft aus der Löwschen und Flickschen Lethargie, wenn ich es mal so sagen darf, mit wirklich starken Auftritten dann gegen Frankreich und Niederlande Anfang 24. Dazu, wie ich finde, eine wirklich sehr direkte Fan- sowie mediennahe Kommunikation von Nagelsmann, die man bei den Trainern zuvor in der Eindeutigkeit eigentlich nicht wahrgenommen hat. Das hat mir als Fan eigentlich sehr gut gefallen. Und du hast gerade gesagt, sozusagen die Kommunikation hat sich aber auch inzwischen schon so ein bisschen wieder geändert, ne? Wenn man
da meinte ich allerdings die Kommunikation mit den Medien.
Ja, okay. Ja. Genau, aber ich fand trotzdem auch immer so bei Pressekonferenzen, bei Interviews, Nagelsmann in der Phase 2024 war das eigentlich eine Wohltat, weil er auch mal Dinge klar erklärt hat, die in der Eindeutigkeit die Trainer zuvor so, wie ich finde, nicht angesprochen haben. Deshalb fand ich das immer gut von Nagelsmann. Und eigentlich finde ich, dass so Nagelsmann, Wagner, Völler so kurzerhand Fußball Deutschland wirklich so reanimiert haben. Dann gab es wieder Euphorie, Begeisterung, man hat sich auf die Länderspiele gefreut. Dann gab es das unglückliche Aus gegen Spanien mit einer, glaube ich, aber insgesamt akzeptablen Turnierleistung. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, aus welcher Situation man da eigentlich kam, noch ein Jahr zuvor. Dann, du hast es gesagt, ne, ruft Nagelsmann den WM-Titel aus und plötzlich, finde ich, hat sich das Momentum so ein bisschen gedreht. Ist das so ein bisschen gekippt? Also wir haben dann 2 verdiente, muss man sagen, Niederlagen in der Nations League kassiert gegen Portugal und Frankreich. Und erleben wir eine relativ zähe WM-Qualifikation. Und jetzt wurden ja zwischenzeitlich schon wieder so Trainerstatistiken und Vergleiche rausgekramt. Geht dir das manchmal nicht etwas zu schnell? Also was vorher alles gut war, kann ja jetzt nicht alles schlecht sein oder gehört das einfach zum Geschäft dazu?
Also das gehört erstmal zum Geschäft dazu, dann zur Person Nagelsmann. Ich finde Julian Nagelsmann eigentlich als Typ, ist er mir eher sympathisch als unsympathisch. Weil ich das auch mag, wenn einer mal Klartext spricht.
Absolut.
Ich mag's, dass er versucht, so ein bisschen auch Ja, er ist zum Beispiel auch deutlich jünger als ich. Ich finde es auch cool, wenn er dann mal sagt, ey, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen cooler an oder sowas.
Wirkt er aber gar nicht, Thomas. Wenn ich mir dich so anschaue, wirkt ja gar nicht jünger
als ich. Ja, gut. Also ich war vorgestern am Lukasmarkt in Mayen. Ich fühle mich heute immer noch ganz schön alt. Ich finde, Julian Nagelsmann muss halt nur aufpassen, dass es bei ihm nicht in die andere Richtung geht. Das war ja immer schon so ein bisschen sein Thema. Ich weiß, bei seinem ersten Heimspiel in Hoffenheim damals, da war der, glaube ich, 28 und ich war, ich weiß es nicht, Mitte, Ende 30. Ungewohnte Situation, wenn man dann einen jüngeren Trainer interviewt und ich habe beim ersten Spiel gedacht, ey, der hat ja ein Selbstvertrauen, das ist unfassbar. Er hat ja auch bisher schon echt eine tolle Trainerkarriere hingelegt. Aber bei ihm, wie gesagt, muss man immer so ein bisschen, glaube ich, aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung schwappt. Zu überbordern, zu viel Selbstvertrauen und auch die Gefahr, sich vielleicht unbewusst oder bewusst auch zu sehr ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ihm bei den Bayern, glaube ich, am Ende zum Verhängnis geworden, weil da wollte er noch cooler sein als all die Spieler, wenn er da mit seinem neuen E-Roller vorgefahren ist oder sowas. Ich empfinde es bei der Nationalmannschaft so, dass er auch oft zeigen möchte, dass er was Besonderes kann. Das, glaube ich, kannst du als Vereinstrainer aber eher mal über 2-3 Wochen auf dem Trainingsplatz einüben, wenn ich einen Spieler auf einer Art fremden Position einsetze. Bei der Nationalmannschaft, die im Moment so fragil ist, glaube ich, ist das nicht der richtige Weg. Er hat das erkannt vor der Europameisterschaft, die man aber, glaube ich, ein bisschen gesondert nehmen muss, weil wenn so ein Ereignis in Deutschland ist, dann ist der deutsche Sportfan eh ganz schnell angezündet. Das ist ja nie, gilt ja nicht nur im Fußball. Ich habe eben die Stationen bei der EM aufgezählt. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir so weit sind, wie wir uns danach gesehen haben. Ich fand die Nations League schon sehr ernüchternd gegen Portugal und gegen Frankreich. Und deshalb denke ich, dass er jetzt gedacht hat, okay, ich muss zu den Basics zurück. Die waren jetzt da in den beiden Spielen. Man muss aber auch festhalten, dass diese Mannschaft, dieser Kader, diese Spieler, die zur Verfügung stehen, deutlich weniger Weltklasse in der individuellen Klasse vereint, als das in früheren Jahren war.
Da komme ich gleich nochmal drauf. Ist ein sau interessanter Punkt. Nochmal kurz zurück zum Nordirland-Spiel. Glaube ich ganz gut, dass wir jetzt mal so ein Spiel hatten, wo es wirklich hart um den Fighting Spirit ging. Ich glaube, den haben wir gesehen. Vielleicht hat das der Mannschaft auch mal gut getan. Trotzdem ist das alarmierend, dass wir in der zweiten Hälfte so stark die Kontrolle über das Spiel verloren haben?
Ja, ich finde es auf jeden Fall alarmierend. Man kann auf der einen Seite sein, die Nordiren haben seit 2 Jahren kein Heimspiel verloren. Klar, das sind auch immer so ein bisschen Statistiken. Wie viel hatten sie denn in der Zwischenzeit? Vielleicht 5 oder 6. Die Nordiren sind, seit wir sie kennen, immer eine Mannschaft, die unfassbare Energie reinbringt. Das Stadion ist geil und laut. Ich war selbst vor 6 Jahren beim letzten Quali-Spiel da. Und du kannst dann auch mal mit langen Bällen in Bedrängnis kommen. Das ist ja gar keine Frage. Sogar hier die Generation Mitte der 80er hat gegen Nordirland damals 2 Spiele verloren. Norman Whiteside, ein 17-jähriger Nordire, hat damals das erste Mal dafür gesorgt, dass seine deutsche Nationalmannschaft ein Quali-Spiel zu Hause verloren hat, damals in Hamburg. Da waren wir aber schon, glaube ich, eigentlich fast durch. Ging es nur noch über das Torverhältnis. Wir haben das Spiel in Belfast damals 1-0 verloren. Also man darf auch nicht sagen, früher war alles besser. Aber wir sind, glaube ich, damals schon insgesamt hatten wir einen anderen Status. Wir sind deutlich souveräner irgendwie aufgetreten und auch durch solche Qualifikationen durchgekommen. Ich glaube, das Spiel war gut für die Mannschaft, dass sie gesehen hat, wir können zusammen verteidigen und zusammen etwas, einen Sieg ins Ziel bringen. Das, was deutsche Mannschaften früher auch konnten. Man darf aber trotzdem nicht übersehen, dass es nach vorne schon dann irgendwann noch echt dürftig war und wir gegen eine allenfalls zweitklassige Mannschaft enorm in die Bedrängnis gekommen sind. Das ist nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm, solange du das Spiel 1-0 gewinnst. Was für mich eher besorgniserregend ist, wenn ich jetzt mir angucke, was kommt dann bei einer WM auf uns zu und können wir Weltmeister werden, ist dann eher die Sache, dass ich sage, kann diese Mannschaft im Offensivfußball denn so gut spielen, dass sie den absolut großen Gegner noch wehtut?
Ja, da habe ich tatsächlich eine persönliche, sehr eindeutige Meinung zu. Komme ich gleich zu, bin gespannt, wie du das siehst. Ich finde trotzdem nach wie vor, dass Nagelsmann eigentlich ein Glücksfall für die Nationalmannschaft ist. Und ich würde dem wünschen, nicht ganz ohne Eigeninteresse, aber ich würde ihm wünschen, dass wir natürlich bei der WM sehr stark performen, auch nach dem unsäglichen Ende bei Bayern München. Ich glaube, persönlich ist ihm das zu wünschen. Und ich hoffe, dass er es schafft, vielleicht sich wirklich auf die, sagen wir mal, grundsätzlichen Dinge und die wichtigen Dinge zu fokussieren. Du hast es gesagt, ne, immer das Besondere machen zu wollen, ist sicherlich schwierig in so einer fragilen Phase, aber wahrscheinlich auch in einer Phase, in der man einfach gar keine Zeit hat, Dinge einzustudieren mit einer Mannschaft. Ne? Weil die Lehrgänge sind so kurz letztendlich. Die Leute sind dann vielleicht auch schon wieder gedanklich bei der Champions League oder beim nächsten Klassiko, kommen wir auch noch später zu. Aber es gibt, wie gesagt, Nagelsmann, ich finde es ein Glücksfall für die Nationalmannschaft, aber es gibt natürlich sehr kritikfähige Aspekte.
Warum, wenn ich das nur gerade fragen darf, warum Glücksfall? Das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu viel.
Ja, Glücksfall insofern, also ich habe das so empfunden, als er gestartet ist, weil ich fand die Kommunikation sehr offen, sehr direkt. Und ich finde, wenn du dir überlegst, wer so auf dem Trainermarkt da zur Verfügung gestanden hat, und ich glaube einfach, dass Nagelsmann totaler Fachmann ist und dass er wirklich von der Fußballintelligenz auch wirklich oberstes Regal ist. Ich glaube aber auch, das, was du beschrieben hast, dass es darum geht, das sozusagen zu übersetzen in eine Sprache, die die Mannschaft auch versteht und das nicht zu übercoachen oder eben das, was du gesagt hast, nicht das Besondere machen zu wollen. Ich glaube aber, dass er fußballerisch alles mitbringt, was sozusagen so eine Nationalmannschaft braucht.
Gut, auf der anderen Seite finde ich immer, und das geht mir eigentlich immer mehr so, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren dabei. Nochmal, es war nicht alles besser, was früher war, aber es wird mir auch immer alles so staatstragend überhöht. Also Julian Nagelsmann hat einen guten Job in Hoffenheim gemacht, er hat einen guten Job in Leipzig gemacht und er hat einen okay Job bei den Bayern gemacht. Also jetzt so zu tun, als wenn das der beste Trainer wäre, der auf der ganzen Welt
das
da wäre.
Gesagt.
Nein, aber das ist so ein Glücksfall. Mein Gott, es ist auch eine Ehre, deutscher Nationaltrainer
absolut,
zu sein.
Absolut.
Und nochmal, er hat das sehr gut hinbekommen vor der EM, aber er hat zum zweiten Mal jetzt einen Fehler gemacht, dass er dieses Ding mit, ich habe jetzt hier meine Ideen überfrachtet, Österreich-Türkei vor anderthalb Jahren und jetzt wieder in der Slowakei. Der arme Collins, der tut mir jetzt noch leid bei diesem Länderspiel, den hat er ja eigentlich auch völlig hängen lassen.
Das ist ein Punkt,
ja, aber genau. Trotzdem, ich möchte den Punkt noch gerade sagen, der hat den mit einer Aufgabe überfrachtet, du musst immer vorne nach vorne laufen, wenn es geht. Der ist seitdem in der richtigen Krise drin. Also lasst uns doch einfach mal bei den ganz normalen Sachen bleiben. Wir haben jetzt zwei Länderspiele gewonnen. Wir haben einen Nationaltrainer, der ein exzellenter Fachmann ist, der aber auch seine Themen hat, die ich eben gesagt habe. Und deshalb würde ich sagen, wir haben einen guten Nationaltrainer. Glücksfall ist mir alles immer ein bisschen zu viel. Ein Glücksfall ist dann, wenn sie Weltmeister werden. Dann wäre ein Glücksfall.
Ja, es kommt sicherlich auch dadurch zustande. Also zumindest ist es meine Empfindung. Du hattest ja gar keine Lust, phasenweise mehr Länderspiele zu schauen. Ja,
aber ich kann aber jetzt auch nicht sagen, dass ich gerade das Gefühl habe, wenn die jetzt gegen Luxemburg oder Nordirland stehen, dass ich meine ganze Woche danach ausrichte.
Bin ich bei dir, aber es gab eben halt die Phase oder es gab diesen Moment, wo man gesagt hat, wow, endlich kann ich mir mal wieder Länderspiel angucken. Jetzt sind wir, wie gesagt, die Kurve ist jetzt wieder steil gefallen. Aber diese Phase gab es halt mal, wo man gesagt hat, so wow, okay, es ist zumindest, man hatte das Gefühl, es ist irgendwas passiert in der Nationalmannschaft. Und jetzt gerade ist das Ganze aber wieder rückläufig. Aber lass uns doch mal, du hast ja vorhin das spielerische Vermögen angesprochen, auch in der Offensive. Lass uns mal kurz auf die Kaderstärke und die Zusammensetzung gucken. Du hast, glaube ich, vor kurzem, ich weiß nicht mehr genau wo, gesagt, wir werden vermutlich nicht so einen technisch guten Fußball spielen wie Spanien. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht, zumindest wenn man sich mal die erste Elf anguckt. Wenn wir auf die erste Elf blicken, dürfen wir ja nicht vergessen, dass im Moment ja auch viele verletzt sind. Also gehen wir mal davon aus, dass ein Ter Stegen fit wird. Zu Ter Stegen kommen wir noch. Wenn er nicht fit wird, dass vielleicht Neuer einspringt. So, glaub, gibt wenig bessere Besetzungen sozusagen im Tor, vorausgesetzt, sie haben die Form und sind fit.
Wir reden auch über die Torhüterposition, ne?
Ja, wir reden jetzt gerade über den Kader. Dann kommt ein Rüdiger zurück. Ein Havertz wird hoffentlich fit. Wir reden darüber, dass Musiala hoffentlich zu einer alten Form findet. Dann ist das summa summarum, finde ich, vom Kader her, was die erste Elf angeht, gar nicht so schlecht, wie es häufig gemacht wird. Ich glaube, dass so Leistungsschwankungen oder Einbrüche, wie wir jetzt sehen, vielleicht auch an anderen Faktoren liegt und nicht unbedingt nur am fußballerischen Vermögen.
Aber da möchte ich direkt schon den ersten Einspruch machen.
Hau raus, ja.
Wenn alle fit sind, sind wir Weltklasse im Tor. Ich sage jetzt mal Ter Stegen. In Klammern sage ich auch Neuer, das ist ein Spezialfeld, da werden wir noch drüber reden. Ich finde aber auch, dass Oliver Baumann übrigens internationale Klasse hat, das bitte nicht falsch zu verstehen. Und ich finde, dass er gerade in der Nationalmannschaft richtig gut spielt. Aber Weltklasse ist dann vom Potenzial her, und ist immer da die Frage, rufen Sie das dann ab, sind vielleicht für mich Wirtz, Musiala und Havertz.
Ja. Lass uns
Kimmich. Und dann ist es eigentlich das schon gewesen. Und wenn ich das vergleiche mit Spanien, mit Frankreich, mit England, da komme ich auch in der ersten Formation bei 9 bis 10 Weltklasse-Spielern. Argentinien habe ich jetzt noch gar nicht mal genannt, die gerade im Moment diesen Lauf haben, die gewinnen einfach jedes Turnier und jedes Spiel. Also das ist schon ein Unterschied.
Wenn wir jetzt die, lass uns mal den Kader, also die Mannschaftsteile durchgehen. Torwartsituation, sind wir gerade stehen geblieben. Ich bin da übrigens bei dir, ne? Der Baumann macht einen Riesenjob im Tor. Ich glaube trotzdem, wenn ein Mbappé auf den Torwart zuläuft, auf den Deutschen, ist es was anderes, ob da ein Neuer steht oder ob da ein Baumann steht. Meine persönliche Meinung, ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Torwart. In der jetzigen Situation wahrscheinlich Gold wert, aber ich glaube tatsächlich, um ein Turnier zu gewinnen und um eine Weltklasse-Mannschaft stellen zu wollen, brauchst du einen anderen Torwart. Da brauchst du dann einen Ter Stegen bei 100% oder einen Neuer. Jetzt hat Ter Stegen scheinbar gesagt, weiß nicht, ich habe es gelesen heute Morgen, dass er in Barcelona bleiben will. Wenn wir davon ausgehen, aktuell scheint er die Nummer 3 zu sein im Tor bei Barcelona und er keinen Vereinswechsel sozusagen plant, würde das bedeuten, dass er ab Januar auch keine Spielpraxis sammelt. Muss man da als Nagelsmann dann vielleicht jetzt schon reagieren, auch im Hinblick auf das Gefüge und die Achse Abwehr-Torwart? Muss man dann vielleicht die unpopuläre Entscheidung treffen, vielleicht ist sie auch eher sogar populär, zu sagen, ich muss jetzt mit Neuer reden und ich muss vielleicht jetzt schon Neuer als Torwart für die WM vorbereiten?
Also meiner Meinung nach gar nicht.
Okay.
Klares Nein. Erstens mal, ja, ich weiß, was du meinst mit der Ausstrahlung. Da ist auch was dran, wenn ein Mbappé oder ein Messi auf einen Neuer zuläuft, der hat den Respekt. Das hat man vor allen Dingen im WM-Finale 2014 gesehen, als die Argentinier gefühlt ganz besonders genau schießen wollten, ob sie Higuain oder Messi heißen.
Da habe ich gut geschwitzt im Stadion.
Da hat er im Übrigen auch, das darf man bei allem nicht vergessen, da haben wir unheimlich Glück gehabt, dass dieses Ding, Neuer Higuain, das ist für mich eigentlich ein Elfmeter und auch rot. Das sagen auch viele der deutschen Schiedsrichter, wenn man das unter vorgehaltener Hand macht. Nichtsdestotrotz war Deutschland verdienter Weltmeister und Neuer hat ein überragendes Turnier gespielt, da gibt's ja gar keine Frage. Ja.
Also Algerien, glaube ich, ne? Frankreich, da waren Situationen dabei.
Ja, wobei Algerien hat er natürlich das Torwartspiel auch ganz anders interpretiert. Wobei das natürlich auch ein gewisses Risiko war. Da gibt es ein, zwei Szenen auch am Mittelfeld, wo es dann einen Freistoß für die Algerier gibt. Da kannst du auch sagen, wenn du nicht Neuer bist, da hat er natürlich wahrscheinlich auch einen kleinen Schiedsrichterbonus gehabt. Trotzdem gar keine Frage, der überragende Keeper dieses Turniers und dieser Zeit gewesen. Also fangen wir mal an. Ter Stegen Barcelona. Ich weiß nicht, wer dieses Gerücht jetzt gestreut hat. Ich weiß noch nicht mal, ob es stimmt. Da gibt es ja auch verschiedene Interessen. Vielleicht streut das irgendeiner von Barcelona und will damit den Druck auf Ter Stegen auch erhöhen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie die Gesundheitssituation von Garcia, dem anderen Torwart in Spanien, ist. Der ist ja auch verletzt. Jetzt spielt Chesney. Es drohte ja eine richtige Schlammschlacht zwischen Ter Stegen und Barcelona. Sie haben sich ja jetzt geeinigt, auch mit einer offiziellen Erklärung. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass der Garcia auch lange ausfällt, dass Barcelona gesagt hat, pass auf, du bist jetzt 4 Monate eh weg, du spielst die Rückrunde noch. Dann bist du aber bitte weg, weil dann haben wir den Garcia und du kannst dann die WM spielen. Dass Ter Stegen, der so lange auf ein Turnier wartet, jetzt sich festlegt, in Barcelona zu spielen, obwohl er weiß, dass er nur die Nummer 3 ist, das kann und will ich gar nicht glauben, weil das seine Ambitionen auch zu Recht eindämmen würde. Wenn er nicht spielt in der Rückrunde, kann er nicht bei der WM spielen. Das ist auch ganz logisch. Ja. Ja. Du brauchst einen Torwart mit Spielpraxis. Das habe ich übrigens auch 2018 gesagt, als Neuer gespielt hat. Das habe ich gar nicht verstanden, warum der gespielt hat 2018. Der war ja lange verletzt vor dem Turnier und war letztlich dann auch nicht der Rückhalt wie bei allen anderen großen Turnieren. Und jetzt auf deine Frage, ist es dann Baumann oder Neuer? Ich glaube, dass Julian Nagelsmann Neuer nicht zurückholen möchte. Das merkst du an allen Aussagen. Er hat das ja auch ein bisschen abmoderiert. Sie hatten ja bei Bayern auch eine schwierige Phase wegen Tapalovic-Entlassung damals. Genau. Er hat ihn trotzdem zur EM zurückgeholt, weil Nagelsmann da auch intelligent genug ist, um zu sagen, also die Baustelle mache ich mir jetzt nicht auch noch auf. Manuel Neuer hat seinen Rücktritt selber erklärt. Darauf kann sich Nagelsmann immer erstmal ausruhen. Natürlich würde Manuel Neuer spielen, wenn der den fragen würde. Ich glaube nur, das Problem ist, wenn Manuel Neuer zurückkommt, verändert sich alles, was dieser Kader vielleicht im Moment auch an Hierarchie hat. Neuer war ja erfolgsbesessen, aber der hat ja auch keine Nummer dran schnappen lassen. Kannst du dich erinnern, als René Adler mal wieder gut war, der uns ja 2010 zur WM gebracht hat mit zwei überragenden Leistungen in Russland, da hat Jogi Löw gesagt, ich hole den mal wieder dazu und gebe dem das Freundschaftsspiel in Paris. Da hat sich Neuer bei einer PK hingesetzt und hat gesagt, nö, ich gebe das Spiel nicht ab. Das darf man ja auch nie vergessen, dass der mit all seiner Reputation, seiner Klasse und seinem Ehrgeiz auch eine Menge an Aufmerksamkeit zu sich nimmt. Ich glaube, Nagelsmann möchte das eigentlich nicht. Er würde dann wahrscheinlich fast lieber mit Baumann in dieses Turnier gehen, um die Frage eingespielt zu sein, wenn Neuer zurückkommt mit all seiner Klasse und seiner Erfahrung, kannst du den noch 3 Tage vorm Turnier anrufen, da brauchst du die nichts einzuspielen. Ja, okay. Also meine Situation, wenn Ter Stegen spielt, ist er dabei. Wenn Baumann so weiterhält, wird Nagelsmann das lange versuchen. Wenn Baumann Schwächen zeigt und Ter Stegen nicht spielt, dann werden sie am Schluss trotzdem wieder Neuer fragen.
Ja, okay. Also es bleibt spannend. Vielleicht will Nagelsmann, du hast gesagt, vielleicht hat er gar keinen Bock, ihn zurückzuholen. Vielleicht.
Ich glaube nicht, dass Nagelsmann das wäre nicht seine erste Option. Er müsste dazu praktisch schon fast gezwungen sein, das zu machen.
Das ist, glaube ich, das wird, glaube ich, auch jeder unterstreichen, dass im Optimalfall für Nagelsmann und vielleicht auch für die Nationalmannschaft wäre das ein Ter Stegen und in allererster Linie für Ter Stegen selbst. Genau. Ich glaube, das würden ihm alle gönnen.
Er hätte es jetzt einfach endlich mal verdient, dass dieser Weltklasse-Torwart auch ein Turnier bestreitet.
Genau, der Junge soll fit werden, der soll seine Spiele bekommen und hoffentlich dann gute Leistung bringen. Und wenn wir dann mit ihm zur WM fahren, ich glaube, dann sind auch alle happy. Und dann haben wir auch jetzt nicht wieder so eine mediale Baustelle. Mal spannend zu sehen, wie das weitergeht. Ich glaube, Ter Stegen jetzt im Oktober sollte er wieder, glaube ich, ins Training oder so einsteigen.
November,
genau.
Es geht um die Rückrunde.
Und dann sind wir mal gespannt, was in der Rückrunde passiert.
Genau.
Kommen wir mal zur Abwehr, ganz kurz. Da haben wir eigentlich mit Tah, Rüdiger, Schlotterbeck und Anton, wie ich finde, eigentlich ein ganz gutes Innenverteidiger-Quartett. Auf den Außenpositionen dann Mittelstädt, Raum, links, rechts, Kimmich, Baku, wie es aussieht, vielleicht eben noch Brown und Henrichs dann auf rechts, muss man auch gucken, wie der wieder zurückkommt. Wie siehst du unsere Abwehr und was muss ich da vielleicht noch tun? Sind die Außen, jetzt mal vielleicht von Kimmich abgesehen, da im heutigen Fußball unsere Achillessehne? Ein Stück weit auch.
Also die Außen werden im modernen Fußball immer wichtiger und wir sind auf den Außenpositionen eigentlich nur mittelmäßig besetzt. Ich finde, du kannst Raum spielen lassen. Der hat gute Flanken, gute Ecken, gute Standards. Der ist ein Spieler, der immer alles in die Waagschale wirft.
Rein, ne?
Genau. Ich würde dem jetzt auch sagen, du spielst links. Das hat ja sogar 14 mit Höwedes geklappt, der ja nun auch nicht gerade fürs Dribbeln nach vorne bekannt war. Aber da brauchst du dann, wenn du keine Weltklasse hast, dann muss es wenigstens stabil sein, hinten links.
Und 2014 war sicherlich die Dynamik im Spiel noch eine andere, ne, auf den Außen. Als
ganz genau, aber trotzdem wollte ich damit nur sagen, du kannst jemanden selbst dahinsetzen, der positionsfremd ist und der das gut ausfüllt. Rechts hinten würde ich Kimmich spielen lassen, weil ich finde, dass Kimmich als Rechtsverteidiger schon Weltklasse ist. Klar, wenn jetzt ein Mbappé oder ein Jamal mit Tempo auf ihn zukommen, aber da haben ja dann andere auch ihre Probleme. Ich finde auch, dass das jetzt in den 2 Spielen ganz gut geklappt hat. Das einzige Aber, was ich immer sehe, ich habe auch die Spiele als Rechtsverteidiger von Kimmich in der Endphase von Flick im Stadion gesehen und da wollte er ja trotzdem im Vorwärtsgang im Mittelfeld jeden Ball haben. Also Kimmich hat, glaube ich, dieses ein bisschen so, ich bin in der Nationalmannschaft noch nicht so anerkannt, wie ich eigentlich in Europa anerkannt bin und deshalb möchte ich auch bei jedem Ball nach vorne was machen. Wenn er sich auf das konzentriert, was ein Rechtsverteidiger ausmacht, sind wir da Weltklasse besetzt. Dann komme ich zum Zentrum. Ich finde, da haben wir 3-mal internationales Potenzial. Ich sehe aber bei keinem der 3 Weltklasse. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Antonio Rüdiger durchgängig Weltklasse ist. Ich finde, das ist so ein bisschen, weil der bei Real Madrid so lange spielt und weil er bei Chelsea hat er eigentlich für mich seine beste Zeit gehabt. Da war er teilweise auch Weltklasse. Aber er ist jemand, der muss geführt werden. Der bräuchte jemand neben sich. Aber wenn Antonio Rüdiger selber der Führungsspieler unserer Abwehr sein soll,
ich glaube, also ehrlich gesagt, meine Prognose ist, das wird er auch nicht sein. Also die Frage ist natürlich, ob der sich auf die Bank setzt, aber aus meiner Sicht,
wenn der fit ist, wird der spielen.
Bitte?
Bin ich mir sicher. Wenn der fit ist, wird der spielen.
Meinst du nicht Tah Schlotterbeck?
Nee. Ich glaube, man will den Rüdiger unbedingt spielen lassen, weil man der Meinung ist, er ist vom Potenzial her der beste deutsche Abwehrspieler. Und ich finde, dass er dafür zu häufig im Spiel so ein bisschen noch emotional die Kontrolle mal schleifen lässt. Das ist halt
immer ein Risikofaktor, den er hast.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich immer ein Risikofaktor, aber er ist, glaube ich, der Spieler, der, wenn er diese Führungsrolle spielen soll, sich auch zu viele Gedanken drumherum macht. Also er möchte dann sowas Besonderes machen. Erinnere dich an die Szene in Japan beim Eröffnungsspiel in Katar, wo er da den Hürdenläufer macht, unsäglich.
Ja.
Über die Barcelona-Nummer hier, wo er diese Mullbinde wirft, will ich jetzt gar nicht noch größer drüber reden. aber auch in der Verlängerung gegen Spanien. Es ist eigentlich die Position, wo er gegen Merino stehen könnte bei dem Kopfball. Er reibt sich meiner Meinung nach ein bisschen zu viel auf in der Rolle. Ich muss hier was ganz Besonderes machen. Jetzt könntest du sagen, Tah und Schlotterbeck. Ich finde, Tah ist ein internationaler Klasseverteidiger, aber auch kein Führungsspieler in dem Sinne. Das war in Leverkusen in dem einen Jahr, hat das besonders gut hinbekommen. Und Schlotterbeck sehe ich schon wie du, linker Fuß, Raumverlagerung, da sehe ich das größte Potenzial. Aber auch der hat eigentlich alle vier Spiele einen Bock drin, wo du denkst, du kannst dich vielleicht noch in die Dänen erinnern, wo er da diesen Ball im Strafraum selbst falsch spielt, wo du auch sagst, um Gottes Willen. Und für mich ist ein Weltklasse-Verteidiger Sergio Ramos, der seine Emotionen okay. auslebt, aber im Griff hat und der von 30 Spielen auf dem Niveau 28 Mal Note 2 bis 3 spielt und zweimal noch überragend. Und wir haben leider bei allen irgendwo das Ding, dass jedes zehnte Spiel vielleicht mal Note 4 oder schlechter ist. Verstehst
Sergio
du, was ich
Ramos,
meine?
Oh, Lieblingsspieler von mir.
Ja, aber also, wir hatten
so
ja selber
Ding, so ein Typ in der Mannschaft.
Aber wir hatten halt ja selbst früher solche Spieler. Ja. Karl-Heinz Förster, Jürgen Kohler. Ja. Das war Weltklasse, weil die eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen immer ihre Leistung gebracht haben.
Das ist halt das Thema Konstanz, ne? Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie vor allen Dingen Tah, der in Leverkusen überragend gespielt hat, aber wie die sich auf der Bühne Champions League entsprechend jetzt schlagen. Ne? Sowohl Schlotterbeck als auch Tah in den nächsten Monaten. Das wird interessant sein. Da gibt es ja auch wirklich hochkarätige Duelle in der Champions League, also auf absolutem Top-Niveau, also gegen die wahrscheinlich Favoriten der Champions League. Und da wird man, glaube ich, sehen, wie stark das ist. Sind zwar noch keine K.O.-Spiele, zugegebenermaßen, aber...
Aber du kannst normalerweise auch nicht so einen Einbruch haben, wie wir in Bratislava hatten. Also, dass ein Spiel nach vorn mal nicht funktioniert, dass du kein Tor schießt, das verstehe ich alles. Aber ein Weltklasse-Verteidiger, und ich glaube, dass sie haben ja, glaube ich, damals mit Rüdiger und Tah gespielt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren beide in dem Spiel wirklich bodenlos. Dass nicht einer da stabil steht und du sagst, ich gewinne auch nicht jeden Zweikampf und so. Aber das fand ich schon in der Krassheit, hat mich das schon ein bisschen erschrocken, ganz ehrlich. Deshalb haben die natürlich beide wahnsinnige Fähigkeiten. Darum geht's gar nicht. Aber wir reden hier über das allerhöchste Niveau. Und du hast ja meistens in so einem Turnier, wenn du weit kommen sollst, auch ein Spiel, wo es eigentlich echt in die Hose gehen könnte. Das war 90 gegen die Tschechen so. Das war 2014 das Spiel gegen Algerien so. Und wenn du so ein Spiel hast, dann müssen zumindest ein paar deiner Führungsspieler in diesem Spiel trotzdem da sein. Und das waren wir in Bratislava zum Beispiel nicht.
Ja, du hast vorhin schon mal, weil als wir über Neuer gesprochen haben, über Hierarchie gesprochen und Gefüge in der Mannschaft, hast du jetzt ja auch nochmal angesprochen. Ich kann da bisher ehrlich gesagt auch gar keine erkennen. Also natürlich hast du einen Kimmich, der jetzt unbestritten eine Führungsrolle hat. Aber ansonsten ist, glaube ich, von Achse und Hierarchie und Gefüge, finde ich, noch nicht allzu viel zu sehen. Um jetzt vielleicht nochmal auf die Innenverteidiger zurückzukommen. Du wirst ja sowieso nicht mit zwei Innenverteidigern das Turnier zu Ende spielen. Vorausgesetzt, du scheidest nicht in der Vorrunde aus, das hoffen wir mal. Also du brauchst 3 bis 4 Innenverteidiger auf jeden Fall, die auf hohem Niveau sind. Ne? Weil rote Karte,
obwohl es Wechsel, gibt auch, aber es gibt auch so immer mal, dass du ein Turnier eigentlich, meine Hummels, Boateng haben auch durchgespielt. 2014, das gibt's auch. Es ist nicht die Frage, dass wir keine Innenverteidiger haben, die auf diesem Niveau mitspielen können. Sie sind aber, glaube ich, alle nicht uneingeschränkt Weltklasse. Und deshalb hast du von hinten raus erst schon mal ein Problem, weil Tah eh der ruhigere Typ. Rüdiger habe ich eben versucht, ein bisschen auszuführen. Vielleicht mit dieser Führungsrolle ein bisschen emotional überfordert. Schlotterbeck weiß ich jetzt auch nicht, ob der in der Mannschaft schon so anerkannt ist, dass alle sagen, wir hören jetzt auf dessen Kommando. Kimmich glaube ich schon, dass er in der Mannschaft auch die Reputation genießt. Das war das wahrscheinlich nicht immer so. Deshalb hat ja auch Nagelsmann versucht, ihn im Mittelfeld einzusetzen, weil er so einen Fixpunkt wie Groß bei der EM haben wollte. Das ist nicht ganz aufgegangen. Und deshalb ist halt die Frage, wer ist da jemand, der vorangeht? Es geht ja auch gar nicht immer darum, also Groß, wenn du dir die einzelnen Spieler bei der EM angeguckt hast, das war ja jetzt nicht so, dass der alles in Grund und Boden gespielt hat. Aber der hat seinen Mitspielern die Sicherheit gegeben, ihr könnt mir jeden Ball zuspielen. Ein Führungsspieler war früher auch Marc Wilmots auf Schalke und in Belgien. Dem hast du den Ball gegeben, wenn es in der 19. Minute 2-2 stand, der hat sich an 4 Leuten vorbeigetankt und hat den Ball eingeschweißt. Ja. Auch das sind ja Führungsspieler, ne? Aber auch ein Wirtz und ein Musiala, das sind ja Kraft ihres Alters, können die ja noch gar nicht solche Führungsspieler sein. Und deshalb fehlt dieser Mannschaft schon, wie ich finde, so eine Achse von Spielern, die qua ihrer Ausstrahlung oder qua ihrer Leistung von hinten nach vorne auf dem Niveau sind, wo man von der Erwartung der Fußballhistorie Deutschland sehen würde.
Ja, ich würde in diese Kategorie, und dann kommen wir, ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zum defensiven Mittelfeld. In der Kategorie, ich denke immer, Mensch, der Goretzka ist für mich einer, der eigentlich vielleicht noch in so eine Rolle reinschlüpfen kann, weil ich finde, ein Thema Körpersprache, wie der so auf dem Feld agiert. Natürlich hat er in den letzten Jahren immer starke Schwankungen gehabt, leistungstechnisch, brauche ich nicht drüber reden. Aber ich glaube, so von der Art her, vom Typ her, Spielertyp her, ist es einer, der eben da auch vorweggehen kann, auch durch
seine Körpersprache. Ja? Ja, ganz klarer Widerspruch. Ich finde, dass Leon Goretzka bei all seinen Fähigkeiten, bei dem er war 20 Champions League Sieger, ich sehe ihn in dem, was wir in ihm sehen, überschätzt. Er ist damals, ich kann mich noch gut erinnern, der war damals in Bochum, dann war er in Schalke. Auf Schalke hatte er schon damals gesagt, ich bleibe, es gab einen Handschlagvertrag, dann hat er den guten Confed Cup gespielt und dann traten die Bayern auf den Plan und dann ist er zu den Bayern gegangen. Muss man sagen,
Confed Cup, ich weiß gar nicht, warum der so oft erwähnt wird, wenn man sich anguckt, gegen wen wir da gespielt haben. Ne?
Naja, also, du hast gegen Chile, die waren amtierender Südamerika-Meister damals.
Mexiko, glaube ich,
hast du gespielt als amtierender, also ich fand das Turnier hatte schon, das waren die kontinentalen Champions und der Weltmeister, aber es war ja damals mit einer B11, würde man mal sagen, und trotzdem haben wir es gewonnen. Ich glaube, das hat auch damals dazu geführt, dass viele gedacht haben, okay, wenn wir schon mit der B11 das Ding gewinnen und U21 Europameister werden, dann sind wir auf Jahre unschlagbar, Zitat Franz Beckenbauer 90. Also er hat einen guten Confed Cup gespielt, ist dann zu den Bayern gegangen und war dann, wenn er nicht verletzt war, so ein Box-to-Box-Spieler, wo viele gesagt haben, das könnte Weltklasse werden. Er war ja 20 auch Champions League-Sieger. Und ich glaube, das hat was mit ihm gemacht. Also ich glaube, er wäre gerne dieser meinungsstarke Anführer. Er hat ja damals auch in Katar das Ding initiiert mit der Mund-zu-Geste dem ersten Spiel. Er war aber, was ich so höre, in der Mannschaft auch nie unumstritten. Vielen ist das auch so ein bisschen, ich sag mal, auf den Geist gegangen, dass sich da einer noch neben dem Fußballplatz so ein bisschen bewähren möchte. Und das kannst du ja nur machen, wenn du eigentlich permanent mit Leistung überzeugst.
Das wollte ich gerade sagen. Also das, was du bei Schlotterbeck und jetzt bei Goretzka sagst, das musst du natürlich mit Leistung untermauern. Und da haben wir halt ein Grundproblem, weil du findest ja kaum Spieler in der Nationalmannschaft, wo man sagt, die haben jetzt durchgängig auf ganz hohem Niveau konstant
Leistung gebracht. Es gab ja viele Spieler, die haben in der Nationalmannschaft 50 Spiele am Stück eigentlich auf einem gewissen Niveau gespielt.
Absolut, ja.
Das hast du nicht. Und deshalb, jetzt kann man schon sagen, imponierend, wie der Goretzka zurückgekommen ist, weil er ja eigentlich bei den Bayern schon ausgemustert war, finde ich auch. Also hat sich da nie beschwert, ist wieder da, alles gut. Ich finde auch, dass der auf diesem Niveau natürlich mitspielen kann, das ist gar keine Frage. Aber ich sehe in ihm auf jeden Fall nicht den Weltklasse-Spieler, den du jetzt vielleicht angesprochen hast.
Ja, Weltklasse wollte ich auch nicht sagen. Ich meinte mehr so, das ist immer so ein inflationäres Wort, Mentalitätsfrage und so. Ich wünsche ihm eigentlich immer mal, dass er mal, wenn er so einen Peak hat, Leistungspeak hat, dass er den mal konstant halten kann.
Ja, aber dafür,
weil ich glaube, dass er in seiner Funktion und auch in seiner Rolle oder beziehungsweise auf seiner Position in der Nationalmannschaft eigentlich eine gute Voraussetzung hätte, den Karren sozusagen oder die Mannschaft mitzuziehen.
Also von seiner Position her, ja, aber ich glaube nicht, ich glaube, dass wir ihn da alle ein bisschen überschätzen. So, und ich glaube, dass wir Spieler haben wie Goretzka, wie Pavlovic, wenn der mal gesund bleibt, wie Stiller, der wahrscheinlich sogar spielerisch fast der Beste auf der Position
vermutlich,
ist. Metscher, wenn er nicht wieder sich verletzt, der hat auch Potenzial.
Muss auch mal ein bisschen Konstanz beweisen, ne?
Genau. Dann hast du noch hinten dran so Spieler wie Andrich, der hinten so ein bisschen wegzukippen droht, aber trotzdem, wenn ich mir es angucke, also wenn du früher bei den Franzosen einen Pogba oder sowas hattest oder ganz früher so ein Vieira, so ein Spieler, der da einfach steht und du denkst, boah, das ist jetzt hier wirklich der General, verkörpern die jetzt für mich alle nicht. Das heißt
Casemiro,
aber,
Brasilien.
Das heißt aber jetzt, oder ein De Paul bei Argentinien zum Beispiel, der gefühlt so ein fliegender Rasenmäher ist. Das heißt übrigens nicht, dass du damit nicht Weltmeister werden kannst, weil wenn du einen richtigen Flow entwickelst und in 7 Spielen kann das immer mal passieren, hast vielleicht noch ein bisschen Losglück, gewinnst ein großes Spiel und stehst dann unter den letzten 4. Das muss gar nicht sein. Also das ist jetzt nicht eine Mannschaft, wo ich sage, Deutschland kann nicht Weltmeister werden. Aber wenn wir darüber reden, sind wir eine Mannschaft, die über die Jahre wie die Spanier die Benchmark ist oder die Portugiesen gerade im Moment, da sind wir, finde ich, fast eine Klasse von weg. Und das hat auch damit zu tun, wenn wir die einzelnen Positionen jetzt gerade durchgehen. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde, es ist internationales Niveau. Verletzungen kannst du nie ausgeben. Und du kannst damit sogar ein Turnier
Turnier gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner, wenn er unser defensives Mittelfeld sieht, verschreckt wegläuft.
Ja, genau. Das ist vielleicht im Moment grundsätzlich das Problem beim Blick auf unsere Mannschaft. Wenn wir jetzt mal weiter nach vorne blicken, Prunkstück würde ich sagen, wenn alle fit sind, das offensive Mittelfeld, haben wir offensiv in der Erstbesetzung eigentlich ein überragend gutes Mittelfeld. Ne? Also Musiala, wenn er zurückkommt, fit wird, Wirtz, wenn der aus seiner kleinen Leistungsstelle rauskommt, da gehe ich mal von aus. Das sind noch 8 Monate bis zur WM, haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann hast du noch einen Havertz, der auch aus seiner Verletzung zurückkommt und einen Gnabry, der im Moment zumindest in einer überragend guten Form ist. Dazu vielleicht noch, da pulsiert jetzt mein Kölner Herz natürlich ein bisschen, El Maladona, unser Jungster in Köln, aber sprechen wir gleich nochmal dazu. Aber wenn du jetzt Musiala, Wirtz, Gnabry und Havertz siehst, ist das schon, da würde ich sagen, das ist schon Weltklasse. Also ich meine, mit Wirtz und Musiala hast du wahrscheinlich zwei der, weiß ich nicht, Top 5 offensiven Mittelfeldspieler der Welt, wenn sie auf ihrem Leistungszenit sind. Dazu noch Havertz, auch sehr gut. Und als Ergänzung würde ich sagen, noch Gnabry, der jetzt im Moment ja auch eine sehr gute Form zeigt.
Also wir haben mit dem Defensivbereich zugemacht, bin ich beide übrigens, würde ich einen nicht vergessen. Ich finde, Leveling hat das rechts ganz gut gemacht. Ich finde, den kannst du schon gegen einen defensiven Gegner auch mal bringen, wenn du sagen würdest, du brauchst Kimmich doch.
Ja, mit Einschränkung. Ich finde, der hat, ich war in Köln beim Spiel gegen Nordirland und ich habe auch hinterher die Kickernote gesehen. Ich glaube, der hat eine 2,5, war damit einer der besten im Team. Ich kann dir sagen, also da gab es auch einige Fehlpässe in Halbzeit 1. Also ich fand das Spiel in Köln eine Halbzeit okay, die andere Halbzeit wirklich nicht okay. Und jetzt nicht nur von Leveling, aber also von der Gesamtmannschaft.
Aber ich finde, ich mag auch Außenverteidiger, die was nach vorne machen, aber das, ich wollte diesen Namen einfach nur nochmal reinbringen. Ja. So, vorne bin ich bei dir. Das sind die drei Spieler dabei, die ich eben genannt habe. Ja, in Bestbesetzung dürfte das fast mit das Beste sein, was es, dass es eigentlich vom Potenzial gibt. Mit der Maßgabe erstmal, dass mir persönlich von der taktischen Ausrichtung das eigentlich fast am besten gefallen würde. 4-1-3-2. Also vier Abwehrspieler, ein defensiver Mittelfeldspieler, drei offensive Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. Ich verstehe, also ich werde das nie verstehen, was wir da eigentlich gemacht haben seit 2012, 2014, dass wir einfach gedacht haben, wir brauchen gar keine Stürmer mehr. Kannst du dich noch erinnern, wenn früher ein Aufgebot vorgelesen wurde im aktuellen Sportstudio? Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Wir hatten ja teilweise die Rubrik Angriff gar nicht mehr. Da stand Mittelfeld und Sturm, weil wir eigentlich gar keinen Stürmer mehr hatten. Und ich finde, eine deutsche Nationalmannschaft, die meistens ja das Spiel machen muss, weil der Gegner ja sagt, das ist Deutschland, lass die mal kommen, muss auch mit zwei Stürmern spielen. Also in der momentanen Wunschformation wären das die drei, die du genannt hast und vorne Woltemade und Gnabry. Weil ich glaube, dass Gnabry als zweiter Stürmer zum Beispiel wunderbar auch funktionieren kann darum herum. Also ich würde eine andere, ich würde mir was anderes wünschen. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, aber ich habe jetzt einfach mal von meinem Wunsch gesprochen.
Okay.
Jetzt haben wir aber bei den Positionen, die du genannt hast.
Also eine klassische Spitze und eine hängende.
Genau, einer der Gnabry, der so ein bisschen
Worte mal rumspielt. Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil die Diskussion gibt es ja gerade. Ne? Also Lothar Matthäus, der fordert ein 3-4-2-1, also mit drei Innenverteidigern und zwei Außenverteidigern in der Fünferkette gegen den Ball. Weil er sagt, die Viererkette gegen die Slowakei hat nicht funktioniert und wir bräuchten mehr Stabilität. Ehrlich gesagt, ich bin da anderer Meinung. Ich gehe da nämlich eher in deine Richtung. Ich sag halt ein 4-2-3-1. Also das gegen die Slowakei nicht funktioniert, war für mich keine Systemfrage, sondern es war ein Totalausfall, das Spiel. Und zwar in allen Mannschaftsteilen. Und ich bin der Meinung, wenn du so eine Offensive hast, wie wir sie gerade beschrieben haben, darfst du dich doch nicht deiner eigenen Stärke berauben, indem du einen offensiven sozusagen opferst zugunsten sozusagen einer Dreierkette respektive Fünferkette. Also ich würde sagen, ein 4-2-3-1 hat eine totale Berechtigung. Viererkette, dann hast du meinetwegen zwei Sechser davor, vielleicht noch einer, der das ein bisschen offensiver, ein Sechser und ein Achter interpretiert. Und dann hast du meinetwegen einen Wirtz, einen Musiala, vielleicht noch einen Gnabry und ganz vorne oder ein Havertz, je nachdem, und vielleicht ganz vorne noch, je nach Form, ein Woltemade oder ein Kleindienst, sind sicherlich nicht auf Kane-Niveau, aber die wissen auch, wo das Tor steht, und da muss man jetzt mal schauen, in welche Form die kommen in den nächsten 8 Monaten. Aber ich bin der Meinung, wenn du eben gerade im offensiven Mittelfeld solche Weltklasse-Spiele hast, dann auf Fünferkette zu gehen und dich dieser Stärke zu berauben, ist, glaube ich, ein Fehler. Oder ist es eher so, dass man sagt, naja, in der Systemfrage musst du eh offen sein, weil du es auch entsprechend nach Gegner ausrichten
mir,
muss.
Mir persönlich ist die Systemfrage auch viel zu...
Ja, aber du hast ja gerade selber gesagt, du bist in der Offensive
ich
hab, auch mit...
Nein, ich habe was anderes gesagt. Spiel, Ich habe gesagt, ich würde mir mehr offensive Spieler am Platz wünschen, weil wir Deutschland sind. Letztlich halte ich das Viererkette, Dreierkette, Glaubensfrage, halte ich für völlig überschätzt. Ich glaube, dass wir für die klassische Dreierkette mit drei Innenverteidigern und den wichtigsten Dingen eigentlich den Schienenspielern nicht die Weltklasse-Spieler haben, die wir brauchen. Deshalb kann ich schon mit einer Viererkette normalerweise leben. Aber ich würde keine zwei defensiven Mittelfeldspieler aufstellen, sondern mir wäre es lieber, wir würden unsere offensiven Skills auf den Platz bekommen. So. Ja. Und da haben wir aber trotzdem noch Fragezeichen. Wie fit ist Havertz, wenn er zurückkommt? Havertz hat übrigens auch leider nicht die Akzeptanz in Deutschland. Der wird immer daran gemessen, wie viele Tore er schießt. Das ist ja eigentlich kein klassischer Stürmer, sondern ein offensiver Mittelfeldspieler, der, wie ich finde, bei großen Clubs, der hat das Champions League und das Weltpokalfinale entschieden. By the way, das vergessen ja immer viele. Ja. Der wäre für mich, weil er auch ein 1-1 auflösen kann, weil er spielerisch gut ist, immer gesetzt. Wirtz? Ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass das in Liverpool, ich finde, das ist auf Dauer einfach zu viel Klasse. Der hat auch schon für sein junges Alter einiges erreicht. Er wirkt im Moment so ein bisschen, als wenn er es fast erzwingen will. Irgendwann geht die Büchse mal auf, dann schießt er ein Tor, dann wird das auch anders sein. Ja. Musiala ist ein wunderbarer Dribbler. Aber es ist aber auch die Frage, der hat dann ein halbes Jahr nicht gespielt.
Keine so ganz einfache Verletzung.
Genau. Ne? Wie gut kommt der dann zurück? Aber die drei zusammen wäre in Sachen Kreativität und nach vorne, habe ich gerade gesagt, super. Ja. Dann hast du Woltemade, der ist so ein Spieler, den kannst du wenig in ein Schema reinbrechen. Er ist ja eigentlich für seine Größe gar nicht kopfballstark. Aber er hat schon
was. Aber mit der Schulter ist er stark.
Genau. Er hat schon was Besonderes. Ich finde auch, dass er sich in Newcastle gut durchgesetzt hat. By the way, den Satz von Karl-Heinz Rummenigge, da haben die Stuttgarter einen gefunden, der so blöd war, 90 Millionen zu zahlen. Wollten selber 70 bezahlen. Das ist schlechter Verliererstil der Bayern, weil er nicht gekommen ist.
Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Das
und Gnabry, da sagen ja jetzt plötzlich alle, der hat seine Formschwankungen abgelegt und ist Weltklasse. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, weil für mich ist Luxemburg und Nordirland nicht die Benchmark.
Ja, ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, der ist Weltklasse. Also der hat jetzt gerade eine gute Phase.
Ja, aber der hat natürlich schon was man nicht unterschätzen darf. Der hat wahnsinniges Tempo. Der kann 1-gegen-1 auflösen und der hat echt eine gute Torquote, die liegt natürlich noch daher, weil er am Anfang hat er bei den Bayern gefühlt alles erschossen, als er dahin kam. Hat er ja alles getroffen. Hat aber auch damals in der Champions League-Saison auf diesem Niveau was gebracht. Ich zweifle daran, ob er auf 2-3 Jahre gesehen dieses Niveau immer halten kann.
Das meine ich, ja.
Aber vom Potenzial her wäre das auch jemand, wo ich sagen kann, der hat schon sehr viele dieser Fähigkeiten, die ich mit dem Weltklasse-Spieler verbinde. Also alle fit, alle auf dem Platz und alle bei dieser WM dann ihren Leistungspeak. Das wäre schon was, wo ich sagen würde, das kann dann ein richtig gutes Turnier zeitigen.
Ja, kurze Frage noch zu Füllkrug. Wie siehst du sozusagen seine Situation, also wenn wir jetzt mal auf die nackten Zahlen gucken, ich glaube, der hat in 24 Ligaspielen, er ist natürlich oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber in 24 Ligaspielen, glaube ich, 3 Tore und eine Vorlage oder so gemacht. Und wenn man jetzt so das Leistungsprinzip, was Herr Nagelsmann auch immer betont und auch die aktuelle Form berücksichtigt, dann ist das, wenn man Kleindienst und Woltemade im Hinterkopf hat, für mich eigentlich kein Kandidat für den WM-Kader, oder? Wie schätzt du das ein? Also ich mag den menschlich total.
Ich mag Füllkrug auch, weil ich finde, das ist so ein Typ rotziger Straßenfußballer. Ich kann mich noch erinnern, ich habe den in Katar, da war ich Moderator Deutsches Quartier, habe ich den im Interview gehabt. Wir hatten uns da eine Zeit lang länger nicht mehr gesehen. Du siehst diese Spieler ja über all die Jahre immer mal wieder am Sky-Mikrofon und sowas. Und da kam er rein, hatte ein bisschen Zeit vom Interview und dann sagt er zu mir, na du alte Rothose, weil er halt weiß, dass ich HSV-Fan bin. Werder war ja gerade zu dem Zeitpunkt ganz knapp vor dem HSV als Zweiter und Dritter aufgestiegen. Dann haben wir so ein bisschen rumgeflaxt. Ja. Und da sagt er guckt Samstagmittag immer noch zweite Liga. Findet er geil. Damals Sandhausen noch und sowas. Also hat er nie vergessen. Das mag ich sehr.
Ja.
Und ich glaube, dass er zu diesem Zeitpunkt mit seiner Unbedarftheit, mit dieser Freude, Nationalmannschaft zu spielen, einfach der Nationalmannschaft auch gut getan hat. Ne? Das war jemand, da haben alle gesagt, ey, guck mal, der haut sich da voll rein. Du merkst ihm in jedem Spiel an, wie stolz der darauf ist, das Trikot zu tragen. Dann wenn er diesen freche Grinsen hat, bringt so ein Lausbubenscham rein, all das war da. Ich glaube nur, dass die Situation sich ein bisschen verändert hat. Er kommt nicht mit Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft, weil er hat ja damals auch bei Werder regelmäßig getroffen.
Er stärkste Quote bei Werder ist dann in Dortmund nochmal deutlich runtergegangen. Ich glaube, um die Hälfte genau, hat sich genau, hat die
wobei Quote er trotzdem, da hat er noch das Erlebnis gehabt, er ist mit denen in die Champions League ins Finale gekommen und hat da auch teilweise in der Champions League gute Leistungen gebracht. Jetzt ist er bei West Ham in einer sehr physischen Liga. Er ist häufiger verletzt. Seine Quote, wie du sagst, ist nicht gut. Also er kommt ist auf jeden
Fall runtergegangen.
Kommt also genau. Jetzt nicht mit Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft. Ja. Ich glaube, Füllkrug wäre jemand, den würdest du mitnehmen, weil du sagst, der weiß, wie ein Turnier läuft und kann für eine Mannschaft wichtig sein. Aber diese Rolle als emotionaler Leader, die, glaube ich, hat er nicht mehr. Und deshalb sind seine Chancen im Gegensatz zu Woltemade und auch Kleindienst, der das, glaube ich, auch so ein bisschen reinbringen kann, der aber die bessere Quote hat, wenn wir gerade auf Quote angezielt haben, sind auf jeden Fall vor ihm.
Kleindienst vielleicht auch noch so ein Typ, den habe ich im Hinterkopf, wenn man so seine Leistung in Gladbach sieht und sein Auftreten, der auch, sagen wir mal so, der Mentalität so einer Mannschaft gut tun kann. Ne? Also ich glaube, der das ganze Thema auch noch mitziehen kann.
Nein, das hat Gladbach emotional auf ein anderes Niveau gehoben. Sind sehr unangenehme Spieler. Also wenn du gegen den spielst, ich kenne Abwehrspieler, die sagen, da tut dir immer alles weh danach. Also den kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Und hat ja, vergessen wir nicht, hat ja zum Beispiel gegen Italien, das ist ja schon auch internationales Niveau, in diesen Viertelfinalspielen der Nations League, obwohl die Italiener wahrscheinlich jetzt im Moment auch nicht die absolute Weltklasse verkörpern, hat er ja auch getroffen. Also der weiß auch, wo die Bude steht in der Nationalmannschaft. Du hast ja immer mal Spieler wie Undav zum Beispiel, der hat in dem Jahr als alles getroffen. Das war auch einer, der hat mal einen coolen Spruch gemacht. Da würde ich aber jetzt sagen, wahrscheinlich kannst du den auch noch mitnehmen, weil der sagt, ich bin sogar als Position 3, 4, 25, sogar bringe ich gute Stimmung da rein. Das musst du ja für so ein Turnier, das noch länger wird, auch immer berücksichtigen. Aber da siehst du dann, wenn du einen Stimmungsspieler hast, und da komme ich auf deinen letzten Punkt, El Mala. Da müssen wir jetzt schon auch mal sagen, der hat unfassbare Fähigkeiten. Das Tor in Hoffenheim ist super gemacht, keine Frage.
Das Ding gegen Freiburg, was er eingeschweißt hat in den Winkel, kann man auch mal so
okay,
machen.
Wir sind hier in Köln, da ist ja klar. Allein, wenn ich schon wieder El Maradona höre oder Maladona, um Gottes Willen.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was eigentlich ist, wenn wirklich mal ein Bundesliga-Verteidiger wirklich mal sagt, okay, den hole ich mir jetzt mal richtig vor. Natürlich kann der diese Haken schlagen, aber ich habe überhaupt noch gar keine Härte gegen den in der Bundesliga gesehen. Der ist ja in der Bundesliga immer noch eigentlich ein relativ unbekanntes Wesen, jetzt nach seinem Tor nicht. Ich habe viele Spiele der Viktoria in der dritten Liga gesehen, da waren auch Spiele dabei, wo der jetzt auch nicht so outstanding war. Den kannst du mitnehmen, wenn du sagst, der hat bis zum Ende, hält er die Form, die er jetzt hat und nimmst den für die letzten 20 Minuten, ja, du weil den die Gegner auch nicht kennen.
Genau. Und weil du noch mal was Besonderes brauchst.
Ja, aber wir müssen schon auch ehrlich mal sagen, früher war es auch nicht gut, da musstest du 3 Jahre super spielen, überhaupt in die Nationalmannschaft zu kommen. Es gibt ja Beispiele. Michael Zorc, der hat, glaube ich, 300 Bundesligaspiele und 100 Tore gehabt, bis der mal spielen durfte. Thomas von Heesen, der hat nicht ein einziges Länderspiel. Überleg dir das mal. Spieler wie Uwe Bein, der hat 13 und heute spielst du 4-mal gut und dann bist du in der Nationalmannschaft. Ja. Also das war damals ein bisschen zu lange. Aber jetzt bitte.
Es schwingt natürlich und ich spreche da mal aus meiner Fanseele heraus natürlich auch ein bisschen Sehnsucht mit. Ja, wir hatten, ich kann mich noch erinnern, 2003, das war die Zeit, in der Poldi sein erstes Bundesligaspiel in Müngersdorf gemacht hat. Da saß ich irgendwo auf West und auf
0-1 gegen den HSV.
Und
ja. Ich war auch da.
Und dann habe ich, aber auch in den Spielen, in denen er nicht getroffen hat, in den ersten, ich glaube, 4 Spielen hat er nicht getroffen oder so, und da hatte er medial noch gar keine Aufmerksamkeit. Aber du hast auf der Tribüne gesessen und hast gesagt, wer ist denn der Typ? Und dann hast du gesagt, boah, geil, wie der die Leute anläuft, wie der die Abwehr unter Druck setzt, welchen Spirit der hatte und so weiter. Das hast du zu dem Zeitpunkt damals halt lange nicht erlebt in Köln. Und die Situation ist leicht vergleichbar. Ich habe dann irgendwie beim Wiesenwochenende, das war ja das Hoffenheim-Spiel von Köln, freitagabends, habe das dann auf dem Screen gesehen, auf dem Tablet. Und dann habe ich gesehen, okay, geil, Maller spielt von Anfang an. Erste WhatsApp an Kumpel, habe ich gedacht, geil, Maller von Anfang an. Zweite WhatsApp, da hat nach dem 1-0, habe gesagt, shit, der ist im Sommer für 120 Millionen weg. Und die dritte WhatsApp war dann, den würde ich nicht für 200 Millionen abgeben. Also du hast natürlich schon dieses besondere Momentum und der ist halt so getränkt mit Selbstvertrauen, hat man den Eindruck, dass ich mir wirklich bei dem überhaupt keine Gedanken mache. Also normalerweise würde ich alles unterschreiben und ich kenne natürlich die ganzen Diskussionen, Leute jetzt mal Kirche im Dorf lassen, Ball flach halten und so weiter und so fort. Muss man mal abwarten, wie das, was du gesagt hast, ne? Wenn die Leute kennen ihn jetzt, wenn da mal ein harter Verteidiger auf ihn trifft und sowas dann passiert. Aber der hat halt einfach auch so einen Speed und so eine technische Veranlagung, das glaube ich ganz schwer ist, den zu stoppen.
Okay, wir verlassen jetzt den Podcast.
Nee, wir kommen wieder zurück.
Des Kölschen Größenwahn, 200 Millionen. Das ist sowas, können echt wirklich nur FC-Fans sagen.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, der Wolte Made hat 90 gekostet.
Ja, aber jetzt nochmal, der Wolte Made hatte aber schon Erfahrung bei Bremen, auch wenn er da nicht viel gespielt hat. Der hat in Stuttgart in der Hinrunde nicht gut gespielt, der hat drei gute Monate gespielt.
So.
Ja, wenn der El Mala bis zum Ende der Saison diese Leistung bringt, dann kannst du darüber nachdenken. Ich wage nur stark zu bezweifeln, dass man das in dem Alter über 34 Spieltage so hält. Punkt.
Ja, das ist in dem Alter, glaube ich, aber auch ihm noch zugeschrieben, dass er mal Leistungs-
ja, das ist doch gar kein Problem. Aber wir reden jetzt über Nationalmannschaft.
Ja, kommen wir wieder zurück zur Nationalmannschaft.
Du wolltest eigentlich gar nicht so lang sein, ne? Wir sind ganz schön lang.
Ja, schon, wir, ne? Wir skippen, glaube ich, auch den Bundesliga-Part. Deshalb okay. Schließen wir gleich mal dann die Nationalmannschaft ab. Da habe ich aber noch ein paar Punkte zu.
Ja.
Also insgesamt sind sich, glaube ich, alle einig, und du hast vorhin auch schon mal erwähnt, dass so Mannschaften wie Frankreich, Spanien, England, so die Top-Favoriten sind, Argentinien noch. Und in der zweiten Reihe würde ich noch so zum erweiterten Favoritenkreis Portugal, wenn nicht sogar vielleicht Portugal in die erste Riege mittlerweile reinzählt, zählen. Vielleicht sogar noch Brasilien. Die haben jetzt zwar 3-2 gegen Japan verloren. Ich bin mal gespannt, was jetzt in den nächsten 8 Monaten mit Ancelotti passiert.
Ja,
weil
aber du kannst ja auch als National.
Die Einzelspiele sind nicht so schlecht, wie die Mannschaft gerade performt.
Aber da ist eigentlich schon meiner Meinung nach mit diesen Spielern zu lange sind da schon Probleme eigentlich da. Natürlich mit der Qualität der einzelnen Spieler kann auch Brasilien ein Turnier gewinnen, weil es ja eben, wie gesagt, es sind 6 Wochen, es sind 7 Spiele, hat man einen Lauf in der anderen Mannschaft, da hast du ein Verletzungspech, die haben Ärger untereinander, die kommen schnell aufeinander durch die Gruppenauslösung, das kann immer alles sein. Aber die 5 Mannschaften, die du eben genannt hast, stehen für mich schon eine deutliche Spur über allen anderen.
Genau, wenn wir jetzt zu den 5 Mannschaften kommen, wo vor allem siehst du Spanien oder die anderen klar vor uns? Also alle sprechen über die Offensive, aber jetzt Spanien übrigens, die haben glaube ich 15-0 Tore jetzt in der WM-Qualifikation. Also die haben kein einziges Tor kassiert und haben ja auch Georgien, die bei der EM gar nicht so schlecht gespielt haben, und Türkei in ihrer Gruppe. Also nicht so schlecht. Welche Rolle spielt das? Also wo sind die Mannschaften?
Also Spanien gewinnt einfach mal 6-0 in der Türkei.
Ja.
Also die Türkei ist für mich kein internationales Weltklasse-Schwergewicht, aber das ist trotzdem eine ordentliche Mannschaft. Und 6-0 musst du da erstmal gewinnen.
Aber schon ein anderes Kaliber eigentlich als Nordirland und Luxemburg, ne?
Würde ich auch sagen, ja. Also Spanien hat einfach einen wahrscheinlich von all diesen Mannschaften, die du genannt hast, den klarsten zu identifizierenden Spielstil. Da kann auf engem Raum jede Mannschaft, da stellen sich 3 Spanier mit 4 Gegnern in die Telefonzelle und trotzdem kommen die mit dem Ball raus. So, und das haben die sowas von verfeinert, das ist einfach ein Genuss, denen zuzugucken. Die Engländer leben bislang von ihrer reinen individuellen Qualität. Bin ich mal gespannt, wie Tuchel das so zusammenfügt. Die Engländer hatten meiner Meinung nach immer, die sind zu einem Turnier gekommen und haben gesagt, wir haben die besten Spieler, aber Southgate lässt zu defensiv spielen. Dabei hat Southgate aber trotzdem 2-mal das EM-Finale erreicht und ein WM-Halbfinale. Das darf man
übrigens auch nicht vergessen. Die Bilanz ist wirklich ziemlich gut, ne?
Genau. Da muss so vielleicht so ein Spirit rein, der dich so durch ein Turnier durchträgt und nicht das erste Spiel direkt wieder verlieren und du quälst dich dann von Spiel zu Spiel. Die Argentinier nicht vergessen, die haben die Copa America gewonnen in Rio. Die haben die WM gewonnen, die haben dieses Finalissima, der Südamerika-Meister spielt gegen den Europameister. Die marschieren jetzt wieder durch die Quali durch. Die haben ein Siegesbewusstsein und die Gegner wissen das auch. Das war ja lange auch für gegen Deutschland. Wenn du gegen Deutschland gespielt hast, wusstest du, am Ende gewinnen sie dann doch die Deutschen. Und diesen Respekt haben wir ja nicht mehr nach 3,5 Scheißturnieren.
Leider nicht, ja.
Genau. So, und die, wen haben wir jetzt noch vergessen? Die Franzosen. Das ist das letzte Turnier unter Deschamps. Die spielen halt dieses Ding, wir stehen hinten stabil und vorne reicht's dann mit 2 Aktionen, weil ich einfach so viel Klasse. Ja, aber das ist aber zumindest auch unter Deschamps kultiviert worden. Ich finde, das ist auch nicht schön anzugucken. Und die Portugiesen, muss ich sagen, sind dann fast von all denen, die ich jetzt genannt habe, fast die spielfreudigsten in der internationalen Klasse. Sie haben auch mal ein Turnier gewonnen, 16. Zuletzt war die Abhängigkeit von Ronaldo, weil wenn du Ronaldo aufstellst, fehlt dir eigentlich ein Defensivspieler. Und was macht das in der Hierarchie, wenn die anderen immer noch ihm den Ball querspielen sollen oder sowas? Auf der anderen Seite bei der Nations League, finde ich, haben sie es klasse hinbekommen. Also das sind die von den 5 Mannschaften das, was sie auszeichnet so ein bisschen.
Portugal seit ihrem EM-Sieg, kadertechnisch eigentlich noch viel stärker. Ne?
Wollte ich gerade sagen.
Deshalb muss man da sicherlich ein Auge drauf haben. Du hast gerade jetzt Frankreich und Spanien. Ich glaube, das sind schon exzellent starke Kader. Und wir haben vorhin mal gesagt, ne, teilweise bringt Spanien mal so ein Grimaldo von der Bank oder so. Da würden wir mit den Augen, mit den Ohren schlackern. Mir ist dazu ein Gedanke gekommen. Wie siehst du das? Welche Rolle spielen die 5 Wechseloptionen, die wir mittlerweile haben? Also da kann Spanien, wie gesagt, so ein Grimaldo bringen. Oder, weiß nicht, Frankreich bringt noch ein Coman von der Bank. Wir wissen um die klimatischen Bedingungen, die es bei der WM geben wird. Ich habe ja vorhin die deutsche Mannschaft versucht, ein bisschen stark zu reden. Ich sehe wirklich den ersten Anzug nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird. Aber ist gerade vielleicht der zweite Anzug das Problem? Wenn du weißt, du kannst 5-mal wechseln, wenn du weißt, du brauchst auch wahrscheinlich deine 16, 17 Leute im Kader.
Ich glaube, das ist immer relativ schwierig prognostizieren. Es liegt eine lange Saison vor uns. Welcher Kader ist überhaupt vollständig? Wer hat die meisten Verletzten? Du hast recht, es wird vor allen Dingen auch große klimatische Unterschiede zwischen den einzelnen Spielorten geben. Die verschiedenen Anstoßzeiten werden auch eine Rolle spielen. Klar, es wird eine Wechseloption vor allen Dingen sein, um die Kräfte zu verteilen. Wenn wir sagen, wir haben in der ersten Elf, in unserer idealen ersten Elf finden wir 4 oder 5 Weltklasse-Spieler, dann wird das natürlich im zweiten Anzug dann nicht unbedingt besser. Aber wie du sagst, ich glaube, dass das vor allen Dingen taktische Möglichkeiten sein müssen, um dein konditionelles Level überhaupt hochzuhalten bei diesen Voraussetzungen. Oder du bringst dann mal einen Spieler, du hast eben El Mala genannt, oder einen Überraschungseffekt, der einfach in der 70. Minute eine müde Abwehrreihe auseinanderspielt.
Ja, okay. Es gibt noch ein paar Aspekte jetzt fernab der sozusagen fußballerischen Leistung der Einzelspieler, auf die ich noch mal kurz zum Abschluss eingehen will. Das sind so Themen wie Team Spirit, Zusammenhalt, bedingungsloses Vertrauen in den Trainer. Sind die vielleicht wichtiger als unsere, als den schieren Blick auf sozusagen die Einzelspieler? Wir wissen zum Beispiel, dass häufig bei einem Turnier nicht die Mannschaft gewinnt, die den schönsten Fußball spielt. Ich glaube, 2014 meine ich, die Niederländer haben, glaube ich, eigentlich ein sehr, sehr gutes, ein attraktives Turnier gespielt, aber wir wissen, dass sie nicht es nicht ins Finale geschafft haben. Wir selber waren auch häufig spielerisch sicherlich nicht die beste Mannschaft. Ich erinnere da mal an 2002, da sind wir dann unter anderem wegen des Kahn-Patzers, aber wir haben zumindest ausgeschieden oder beziehungsweise Zweiter geworden, haben aber zumindest das Finale erreicht. Sind vielleicht so Faktoren wie gesagt, Teamstimmung, Vertrauen in den Trainer und so weiter wichtiger, als wir das im Moment diskutieren. Wir haben dann eben halt gegen die Slowakei, das war ein Debakel und Nagelsmann hat dann nicht die gleiche Elf wieder spielen lassen. In Köln war das vielleicht ein Fehler. Hätte man vielleicht sagen müssen, ich gebe den Jungs jetzt nochmal das Vertrauen, dass sie die Scharte aussetzen? Oder also, muss man dann rigoros sagen,
ja, außerdem Jungs, ist das jetzt auch schon wieder 3 Monate her.
Ja, aber es macht natürlich die Frage, wie baust du Vertrauen zu deiner Mannschaft?
Ja, auf, aber also ganz ehrlich, nach so einer Leistung wie der Slowakei hättest du am besten alle rausgeschmissen. Wahrscheinlich aus dem Torwart. Also das ist für mich dann auch nicht die, also die spielen alle Champions League, die spielen bei Bayern, die spielen bei Dortmund, die spielen international. Also damit muss schon noch rauskommen. Und das Beispiel ist eigentlich von dir sogar noch nicht mal das kräftigste, weil 2014 sind die Niederländer trotzdem Dritter geworden. Also wenn du unter den letzten 4 eines Turniers bist, hast du ein gutes Turnier gespielt. Also da kann zwischen Weltmeister und Platz 3, das sehe ich anders als du. Das ist für mich, wenn du mit Holland noch nicht mal ins Halbfinale kommst, und das war damals in der Ära Guus Hiddink, wo es dann auch die Probleme zwischen den Spielern in den Mannschaften gab, bei den Holländern häufig schlechte Stimmung, oder 90 scheidest du dann aus in einer schwachen Vorrunde im Achtelfinale gegen uns. Das ist dann das bessere Beispiel, finde ich. Deshalb habe ich ja gesagt, du hast Deutschland genannt. Deutschland war 2002 im Finale. Da hast du in der K.O.-Runde allerdings gespielt. Paraguay, glaube ich, USA und Südkorea, da würdest du dich jetzt in 20 Jahren wahrscheinlich fragen, haben die da so ein Vorbereitungsturnier oder was gespielt? Ja. Haben wir und trotzdem hatten wir da Glück in die USA ohne Ende. Ja. Und im Finale gegen Brasilien waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Das gehört auch dazu. Also nochmal dieses unterstrichen, du kannst ein Turnier mit einer deutschen Nationalmannschaft immer gewinnen, auch mit dieser Nationalmannschaft. Aber wenn wir darüber reden, was ist denn im Weltfußball gerade stilprägend, was ist eine Mannschaft, wo du sagst, da guckst du gerne hin und das ist die Benchmark, dann sind wir im Moment da nicht dabei.
Ja, okay. Also ich wollte auch noch ein bisschen so in die Richtung, du hast es selber vorhin angesprochen, ne? Collins, einmal dabei gewesen, hat in einer wirklich schlechten Tagesleistung auch nicht gut ausgesehen, keine Frage. Wird dann nicht mehr eingeladen.
Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich nochmal dazu geholt, um ihm einfach das Gefühl zu geben. Aber also für den Jungen ist das total bitter, weil er auch irgendwie so ein bisschen geopfert wurde. Aber an einem Collins wird sich ja jetzt nicht unsere WM-Chance holen. Weil du mich ja gerade gefragt hast mit Vertrauen. Ich hätte ihn irgendwann nochmal dazu geholt oder ich hätte ihn, glaube ich, auch stärker noch verteidigt.
Mittelstädt auch nicht dabei?
Ja, Mittelstädt, das hat mich jetzt eigentlich auch ein bisschen gewundert.
auf der anderen Seite kannst du jetzt auch sagen, wenn Mittelstädt bei der Nationalmannschaft gespielt hat, das war jetzt auch nicht so, dass du sagen müsstest, der muss jetzt immer unbedingt dabei sein. Dass er jetzt nicht dabei war, wundert mich auch ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt die neuralgischen Punkte sind. Es müssen die 11, die vermeintlich spielen, die müssen stark gemacht werden. Die müssen mit gewissen Automatismen. Und den Rest kannst du dann bauen. Ich glaube auch, dass am Ende Mittelstädt dabei sein wird, weil du brauchst ja irgendein Backup, musst du ja noch mitnehmen. Und du siehst ja, wenn ein Baku nach 4 Jahren jetzt wieder dazukommt, dass sich da jetzt auch nicht so viele Leute in den Vordergrund da gespielt haben. Aber ich glaube nicht, dass das Verhältnis Nagelsmann zu seinen Jungs nicht intakt ist. Okay. Also diese bleierne Zeit, Endphase Löw oder Graugänse in Katar, das sehe ich jetzt gerade nicht.
Ja, weil ich habe mich auch gefragt, aber dann, ich glaube, ich kenne deine Antwort dann schon. Nagelsmann hat ja selbst nach dem Slowakei gesagt, Emotionen, Einsatz, Stabilität, alles schlecht. Eigentlich ja Trainerverantwortung. Wir kennen ja aus den DFB-Teams die Bedeutung, die Co-Trainer hatten. Ne? Berti Vogt 1990, Löw 2006 unter Klinsmann. Welche Rolle spielt da in Sachen Teammotivation oder vielleicht auch einfacher, direkter Ansprache oder auch Atmosphäre das Fehlen von Sandro Wagner? Das wurde bisher gar nicht thematisiert. Vielleicht bewerte ich das auch über, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn wir wissen oder wenn wir davon ausgehen, dass Teamatmosphäre ein ganz wichtiger Punkt ist im Hinblick auf eine WM, kann das auch eine Rolle spielen oder sagst du, nee,
ist eigentlich ein Untergrund? Doch, das kann sicherlich eine Rolle spielen. Also erstens mal, dass Julian Nagelsmann nach dem Slowakei-Spiel die Emotionen abspricht, das fällt am letzten dann oder als erstes Jahr fast auf ihn dann noch zurück. Das kann ja nun wirklich nicht wahr sein. Genau. Und da ja auch der Reflex wieder von Raum jetzt in Nordirland, ihr werdet ja irgendwas finden. Das scheint ja alle zusammenzuhalten bei der Nationalmannschaft.
Ist ja gefährlich, ne?
Wenn man immer gegen die Presse. Ja. Also wir dürfen nach einem 1-0-Zittersieg in Nordirland dürfen wir keine kritischen Fragen. Ich kann es ehrlich gesagt.
Das ist das, was Matthias Sammer eigentlich auch sagt.
Nicht mehr hören.
Wir sind nicht mehr kritikfähig.
Ja, das ist einfach peinlich. Was haben die früher, die Weltmeister und Europameister geworden sind? Was gab's da Kritiken dafür? Übrigens, mal ganz by the way und auch ein bisschen populistisch. So viel Kohle, wie das Fernsehen dafür zahlt, dass wir und die alle die Taschen voll haben, da darf man nach einem 4-0 gegen 10 Luxemburger und Nordiren, darf es auch erlaubt sein, mal kritisch nachzufragen. Co-Trainer, hast du vollkommen recht, für die Mannschaftsatmosphäre gerade bei einem langen Turnier sehr, sehr wichtig, weil da gibt es ja auch Spieler, die haben sich ausgerechnet zu spielen, die hängen dann 6 Wochen in Amerika rum, da musst du schon mal. Ja, Sandro Wagner, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das hat gut funktioniert bei der Nationalmannschaft zwischen den beiden zusammen. Der so ein bisschen tüftelnde Analytiker Nagelsmann und der vor Selbstvertrauen berstende Sandro Wagner. Du weißt, glaube ich, dass ich mich zuletzt über Sandro Wagner auch in Augsburg sehr kritisch mal geäußert habe, weil mir seine Außendarstellung da nicht gefällt. Dafür wurde ich übrigens auch kritisiert, weil es hieß dann, wir fordern doch immer Typen mit Ecken und Kanten. Dann kommt mal einer und dann wird er kritisiert. Ich habe keine Ecken und Kanten gesehen. Ich habe nur einen gesehen, der wie in so einem Lehrheft ein paar Sprüche vorgelesen hat und mit seiner Leistung nicht, mit der Mannschaft nicht performt hat. Was aber übrigens auch nicht heißen soll, dass der ein schlechter Trainer ist. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Der ist jetzt 6 Wochen da. Ich glaube, dass Sandro Wagner schon ziemlich nah an den Spieler noch dran war und dass das da auch gut gepasst hat.
Ich glaube
am Ende aber, dass es zwischen Nagelsmann und Wagner jetzt auch nicht die Traumkombination war, die wir da alle gesehen haben. Das hörst du auch mal in so Nebensätzen raus. Okay. Als Nagelsmann auch Wagner verabschiedet hat, war das jetzt nicht so, hier bricht schwer was weg, sondern einfach, ich wünsche ihm viel Glück. aber tatsächlich ist das die Frage, ob du da vielleicht nochmal nachjustieren musst mit einem Co-Trainer, der vielleicht mit dieser Turniererfahrung, gerade auch mit der langen Auslandserfahrung, die hat ja Nagelsmann bei so einem Turnier auch noch nicht, da ein bisschen näher noch dran ist.
Das ist ein guter Punkt. Ne? Ich hatte nur immer so im Hinterkopf, vielleicht war tatsächlich Wagner gut für die Mannschaft. So, genau wie du es gerade beschrieben hast.
Das mag sehr gut sein, ja.
Ich habe noch tatsächlich eine Frage und dann sind wir schon fast durch. Und zwar ist mir das noch in Erinnerung geblieben. Der Julian Nagelsmann, der hat, glaube ich, am Anfang seiner Amtszeit gesagt, er würde eigentlich den Erfolg eigentlich der attraktiven Spielart unterordnen wollen. Ich würde viel von dem unterschreiben, habe ich ja eingangs schon gesagt, was der Nagelsmann so gemacht und auch gesagt hat, gerade zu Beginn seiner Amtszeit. Das Ding würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, so mit Spielern wie Wirtz, Musiala und Co. brauchst du diese Abwägung gar nicht vorzunehmen, weil dann muss klar sein, dass du auch attraktive Elemente im Offensivspiel hast. Und ich finde diese Aussage vielleicht sogar schädlich oder Frage an dich, wie schädlich war vielleicht die Aussage? Kreiert das nicht unterbewusst das Problem, dass die Spieler glauben, ja, alles nur noch spielerisch lösen zu können und dass darüber dann eben dieser Fighting Spirit verloren geht? Und das ist ja auch ein Punkt, den glaube ich, Matthias Sammer meinte.
Ja, Matthias Sammer kann ich in vielen Sachen zustimmen. Ich glaube nicht, dass ein Spieler heute schlechter spielt, weil er denkt, der Nagelsmann hat vor 2 Jahren mal gesagt, wir sollen ja attraktiv spielen, mir kommt es gar nicht aufs Ergebnis so an. Wenn wir mal ehrlich sind, haben wir in der Slowakei nicht erfolgreich und nicht attraktiv gespielt. Und wenn wir ehrlich sind, spielen wir im Moment auch nicht mit unserem Fußball die Sterne von den Himmeln wie die Brasilianer 82, wo alle sagen, warum sind die eigentlich kein Weltmeister geworden? Das ist ja so eine Mannschaft geworden, wo du sagst, stilbildend, da steht die Schönheit des Spiels wirklich über dem Ergebnis. Davon sind wir ja weit entfernt. Also wir sind im Moment nicht besonders erfolgreich und wir spielen noch nicht wahnsinnig schön. Deshalb finde ich es jetzt eigentlich ganz richtig, dass du sagst, wir besinnen uns mal auf das, was eine deutsche Mannschaft ausgezeichnet hat. Wir hatten einen Siegesspirit, wir konnten gut verteidigen, wir waren unangenehm und wir waren einfach nicht zu schlagen. Selbst in der 123. Minute musstest du mit Deutschland noch rechnen. Und das wäre vielleicht auch mal wieder...
Vielleicht mit einer Einschränkung. Sammer hat auch gesagt, wir haben früher halt die Mannschaften physisch dominiert. Ja. Ich glaube, vor dem Gedanken müssen wir uns verabschieden, weil...
Naja, aber ich glaube, ich weiß, was er meint. Ja. Wir waren natürlich 86 bei der WM in Mexiko, hatten wir mit Professor Liesen, wir waren die fitteste Mannschaft. Wir haben selbst gegen die Mexikaner...
Leute, jetzt wisst ihr, was ich mit dem Fußball-Almanach meine.
In Unterzahl haben wir die Mexikaner, Berthold war vom Platz geflogen, dominiert. Ich glaube, das gibt es so nicht mehr, weil die alle aufgeholt haben, auch die anderen auf dem Fitnesslevel, da bin ich schon bei dir. Aber ich glaube, Matthias Sammer meint, wenn ich schon keine zwei überragenden Außenverteidiger habe, dann brauche ich aber welche, die 120 Minuten der fitteste Spieler am Platz sind, weil da brennt nichts an. Und davon haben wir uns ein bisschen verabschiedet. Wir haben uns fast dafür geschämt, was uns mal stark gemacht hat. Ja. Ich glaube, das meint er damit.
Ja, kann man, glaube ich, unterschreiben. Also das muss 100%ige
Basis sein. Ich weiß sogar, dass er so meint, weil ich vor 10 Tagen mit ihm noch persönlich gesprochen habe. Ja,
okay. Gut, sehr cool. Ja, dann würde ich das Thema, weil wir so aus der Zeit laufen, hiermit abschließen. Ich habe zum Abschluss noch eine Schnellfragerunde an dich. Die obligatorische. 5 Fragen. Ja. Also, die erste ist direkt relativ mies. Klassenerhalt HSV oder Weltmeister 2026 Deutschland?
Warum ist die mies? Ist ganz klar zu beantworten. Klassenerhalt HSV, ja, natürlich.
Hab ich mir gedacht. So muss sein. Astrapilz oder Kölsch?
Klar, Kölsch.
Sehr gut. 2 Wochen Traumurlaub in der Südsee oder Fußball-Kurztrip nach Lateinamerika zum Finale der Copa Libertadores?
Ganz einfach, Copa Libertadores. Am besten, wenn mein Team River Plate spielt.
Okay. Ich glaube im Moment, was haben wir? K.O. hat bekommen.
Ja, aber leider River ausgeschieden jetzt im Viertelfinale.
Aber Flamengo spielt auch gegen argentinisches Team. Das ist, glaube ich, nicht uninteressant.
Aber die Brasilianer haben die letzten Jahre schon dominiert, während es früher eigentlich die Argentinier waren.
Ich bin Flamengista, insofern gucken wir, was da passiert. Sommer- oder Winterolympiade?
Tatsächlich Winterolympiade, weil mein erstes Erlebnis als Journalist 92 in Albertville war. Ich wurde akkreditiert über die Bundeswehr, Radio Andernach.
Oh, war das Markus? War es mal 2 Goldmedaillen?
Nee, das war 94. Oh, ja. Aber ich war 92.
Das muss ich rausschneiden. Oh Gott.
Katja Seitzinger, Deutschland gegen Kanada, Eishockey, der Puck von Peter Dreiseitel bleibt auf der Linie.
Oh nein, Trauma.
Und ich habe 5 Nächte in einem Polo übernachtet mit meinem Cousin, weil wir hatten kein Hotel mehr bekommen. Abends Flasche Rotwein, dann ging das schon. Bei minus 17 Grad in den Savoyer Alpen werde ich nie vergessen.
Erinnerung für die Lebenszeit. Ja, super cool. Und die letzte Frage. Ausweichtrikot HSV oder Heimtrikot?
Das aktuelle?
Ja. Ich habe bewusst mal das Ausweichtrikot genommen und nicht das Auswärtstrikot, weil ich das Ausweichtrikot persönlich ganz geil finde.
Das schwarze meinst du jetzt? Ja, das finde ich sehr geil. Ich habe am Anfang gedacht, als ich das Heimtrikot gesehen habe, das ist ja so eine Reminiszenz an die 90er Jahre. Und ich habe einen Freund, Charlie, von mir, der sammelt unfassbar viele Trikots. Der kauft die richtig und so. Und der ist völlig begeistert von unserem Heimtrikot, von Template. Also ich habe mich versucht, ein bisschen dran zu gewöhnen. Es geht jetzt, aber ich würde mich dann eigentlich auch für das Ausweichtrikot. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe sogar eine Schwäche für dieses rosane Trikot, wo wir 77 den Europapokal der Pokalsieger mitgeholt haben. Damals gegen Anderlecht mit dem Campari drauf. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Tatsächlich nicht.
Trikot. Peter Krohn war damals unser Präsident, der hat gesagt, wir müssen attraktiver werden, auch für die Frauen im Stadion. Geil. Der hat Elefanten tanzen lassen beim Training. Also es war völliger Wahnsinn. Er hat damals auch Kevin Keegan geholt, den ersten großen Superstar.
Schweren Einschlag gehabt beim HSV, der Kevin Keegan.
Ja, genau. Hat das erste Jahr hat gar nicht funktioniert. Dann ist er Meister geworden, auch Europas Fußballer des Jahres gewesen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber eigentlich als HSV-Fan kann ich auch eigentlich sehr gut leben mit dem weißen Trikot. BP weißt du früher drauf. Ja. Dann die rote Hose. Klar. Wir sehen ja die Rothosen und dann diese blauen Stutzen oben mit diesen schwarz-weißen Quadraten. Das ist eigentlich die für mich so der HSV. Die klassischen
Trikots, ne? Doch eigentlich immer ganz weit vorne. Ne? Ja, also es geht mir auch so. Okay, ja, dann sind wir fast durch. Kurzen Ausblick noch am Wochenende. Natürlich BVB Bayern. Pflichtprogramm für alle ab 18:30 bei deinem Sender Sky. We call it a Classico. Prognose von dir. Sag mal, wie geht's aus?
Also ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen überrascht, dass das Klassiker eigentlich heißt.
Ja, ich habe überlegt, viele stören sich daran. Ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll.
Klassiker war Klassiker. Nein, es wird ja so genannt, aber der Klassiker war ja früher Bayern gegen Gladbach oder Bayern gegen den HSV oder Bayern gegen Bremen.
Oder Bayern gegen Köln Ende der 80er.
Ja, aber es ging ja um diesen Klassiker, da musst du ja eine Ära haben. Die Gladbach, sag ich schon, Köln damals zweimal Vizemeister unter Daumen. Eigentlich für mich sogar die bessere Mannschaft gehabt, Köln. Aber da ging es um 2 Jahre um dieses Duell. Ein Klassiker muss ja auch eine Ära machen.
Ja, das hatte auch eher was mit, glaube ich, der Fehde Daum-Hoeneß damals zu tun.
Genau. Ne? Bei Dortmund-Bayern ja schon, klar, der große Gegenspieler auch unter Klopp. Aber unter einem Klassiker verstehe ich auch so ein bisschen historische Dimension. Und die war ja eigentlich früher damals gar nicht so gegeben. Ist auch scheißegal. Ist auch kein Derby, aber ich weiß, worum es geht. Ich glaube, dass man damit ja immer so ein bisschen die Hoffnung verbindet, lass uns die Bundesliga spannend
halten. Also wie geht's aus? Meisterschaftskampf neu ausgerufen oder klare Vorentscheidung in der Meisterschaft?
Bayern wird Meister und Dortmund wird Zweiter. Bayern hat einen Umsatz von 1 Milliarde, Dortmund noch nicht mal 500 Millionen. Die Bundesliga ist in der Spitze finanziell so unausgeglichen wie keine andere Liga in Europa. Die Bayern werden in den nächsten 20 Jahren 21 Mal Meister. Das ist stinklangweilig. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Dortmund ist aber sehr stabil unter Kovac geworden. Ich glaube, es gibt einen Bayern-Sieg. Ich denke mal so 3-1, 3-2. Ich würde es mir natürlich ganz anders wünschen, weil ich mir wünschen würde, dass Dortmund Meister wird. Es wird aber nicht passieren.
Bin ich bei dir. Ich glaube auch, die Bayern sind einfach auf allen Positionen noch ein Fünkchen besser aufgestellt und deshalb glaube ich da auch an relativ klaren...
Kirassi und Schlotterbeck wären die beiden Einzigen, die die Chance hätten, einen Stammplatz bei den Bayern zu kriegen. Das sagt halt auch schon einiges.
Ja, wenigstens ist es mal wieder so, dass die Bayern darüber nachdenken, BVB-Spieler zu verpflichten. Das war lange Zeit nicht so.
2013 haben sie einfach direkt mal alle drei geholt.
Genau.
Hummels, Lewandowski und Götze, obwohl den Pep Guardiola gar nicht wollte.
Es wäre dem deutschen Fußball zu wünschen, dass wir wieder dahin kommen. Das würde dafür sprechen, dass der BVB wieder eine größere Chance hat, da mal mitzustinken.
Ich weiß nicht,
im Moment, glaube ich, ist es tatsächlich noch nicht so weit.
Wie soll es passieren?
Ja, mal sehen. Ne? Mhm. Da schwingt natürlich immer Fußballromantik mit. Ja. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Thomas, das hat richtig Bock gemacht heute mit dir. Wir haben, ich glaube, die Hälfte der Themen, die ich auf der Agenda hatte, besprochen. Wir sind durch. Wir haben das Thema Bundesliga, haben wir angekündigt. Bringen wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Ich hoffe, allen Sportinios da draußen hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, riesen Dankeschön an dich, dass du hier warst.
Ja, genau. Und ich könnte noch eine Stunde, aber ich muss jetzt in die Werkstatt, weil mein Auto ist kaputt. Sonst komme ich am Wochenende einfach nicht dahin, wo ich hin muss. Und ja, wir haben jetzt weit über eine Stunde gesprochen. Hat Spaß gemacht. Viel Erfolg. Und wenn du dich mit deinem geilen Podcast weiter etablierst, komme ich nochmal vorbei.
Super. Das unterschreiben wir. Allen eine sportliche Woche da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und fleißig abonnieren und weiterempfehlen. Ja?
Übrigens, ciao, eins kann man noch sagen. Es gibt hier super Kaffee da, wo wir aufzeichnen. Vielen Dank auch an unsere Podcast-Host. Ich sehe, sie gehört es noch nicht. Jetzt hat sie es gehört. Ne?
Ja, also Daumen hoch, sehr cool. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.
Danke.